Dann geht es fast nicht in deinen Mund rein. Beim letzten Mal ist es so.
Also, okay, sollen wir aufhören?
Das war live, glaube ich.
Das ist live.
Shit.
Wann habt ihr das letzte Mal Power? Ihr trinkt das öfter, Woche. Oder? Ich habe das, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr getrunken.
Echt?
Ja. Also
und dann Zero.
Ist da noch so ein Blatt oben drauf oder kann ich jetzt direkt...
Nee, du kannst sofort rein.
Du kannst direkt.
Nein. Zum Wohl. Hey, wir haben keine Kooperation, keine Werbung, ne?
So, aber ihr sagt, wann ihr dann offiziell anfangen wollt, gell?
Ja.
Also, okay, Freunde, wir wurden jetzt dezent hingewiesen darauf, dass wir vielleicht mal in die Podcast-Folge
starten. Ja. Wir müssen reinstarten.
Das Geisteskrank.
Okay. Start mal rein. Hallihallo, Lüch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Betreutes Scheitern.
Schnacken ohne Anspruch. Heute mit unserem ersten Gast.
Fächer.
Fabian Prust. Straight out of Schweiz. Aber eigentlich Straight Germany. Eigentlich Germany.
Ja.
Das war jetzt ein neues Intro für uns.
Natürlich. Spannend. Wir hatten noch nie so...
Nee, wir hatten noch nie
jemanden,
der den Mehrwert bieten kann. Jungs, wir machen heute Schnacken ohne Anspruch, aber heute mit Anspruch. Richtig geil. Erstmal vielen lieben Dank, dass du gekommen bist.
Hey, danke für die
Einladung. Danke, dass du diesen Weg auf dich genommen hast.
Ja. Wir haben ja gerade schon ein bisschen geschnackt. Deswegen ist es immer ein bisschen komisch. Es wirkt so fakey-makey. Ja, wenn man jetzt so, hi, schön, dass du da bist.
Ich habe schon so ein Flow war.
Aber muss man machen.
Ja.
Also ich finde es mega geil, dass ich vor allem der erste Gast sein darf. Das ist schon eine große Ehre auch.
So. Und eine große, wie sagt man?
Verantwortung.
Ja, Verantwortung liegt... Ja. Liegt auf dir.
Ja.
Wir müssen abliefern. Schon gelernt.
Herr der Ringe, geil, bist drin.
Ja,
safe. Dann ist auch Marvel und so.
Ja. Aber Marvel nicht ganz so krass. Also lieber krasser alles, was Fantasy ist und okay. Star Wars, also Sci-Fi. Ja. Und halt Warhammer, falls dir Warhammer 40k was sagt. Henry Cavill? Nein.
Mit wem redet er?
Okay.
Ich bin drin, ich kenne alles.
Okay, sorry, ich bin nicht drin.
Bei sowas, ich bin komplett drin. Ich kann mich nur mit niemandem unterhalten. Weil Anki spielt nicht mal Sims.
Nee, sorry.
Das ist krass.
Ich bin zu alt.
Aber deswegen umso geiler.
Ja.
Wie sollen wir es machen? Wir haben eigentlich im Vorfeld ganz kurz, bei uns ist ja alles real. Wir haben im Vorfeld so einen kleinen Fragenkatalog in Anführungszeichen rumgeschickt. Es gibt einen roten Faden. Wir versuchen immer wieder dahin zurückzufinden, damit wir für euch irgendwie gesamthaftes Bild zeichnen können. Weil man muss ja sagen, dass heute ehrlicherweise nicht nur Unterhaltung, soll cool sein, ist auch cool. Hat aber auch ein, sag ich mal, also das Thema, das geht ja schon ein bisschen tiefer. Cybersecurity ist ja nicht nur, ich installiere bei mir Avira. Das hat ja ganz, ganz viele Facetten, ja. Die auch viel interessanter sind, wie so ein Virenschutz auf dem PC. Deswegen möchte ich trotzdem ein ganz kurzes Intro machen. Wenn wir Fragen stellen, die aufgeschrieben klingen, dann liegt es daran, dass die aufgeschrieben wurden.
Ja, das ist doch so. Wir mussten uns ja im Vorfeld ein paar Fragen überlegen. Genau. Weißt du?
Hey, hör zu, pass auf, ich wollte es so machen wie bei den anderen Podcast-Leuten, gell? Ich google so und dachte so, Alter, ich mache jetzt Intro. Fabian Prust, ehemaliger Cybersecurity-Cop, hat das gemacht. Dann habe ich mich gigastalky gefühlt und dann dachte ich, scheiß drauf, schön, dass du da bist. Ich würde mich freuen, wenn du dich uns einmal kurz vorstellst.
Ja, easy. Also, Tech Teddy. Für euch da draußen, ich bin 34 Jahre jung, 91er Baujahr.
Baba.
Ja, Millennial as fuck, also auch wirklich. Die 90s, so eigentlich alles aufgewachsen. Ich komme eigentlich aus Sachsen, Nähe von Chemnitz, bin da aufgewachsen. Wohne jetzt seit 4,5 Jahren in der Schweiz, in Luzern, also direkt Zentralschweiz, direkt am See dort und Berge. Das ist alles so eingebettet, so Heidiland. Und ich war 9 Jahre bei der Polizei in Sachsen. Danach habe ich noch so ein bisschen Abstecher gemacht in die Beratungswelt, PwC, weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, EY, PwC sind die größten, also es gibt so Big Four, das sind so die vier größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Und ich habe 2 davon mitgenommen. So, die haben eigentlich auch so eine Hauszuteilung. PwC ist so ein bisschen Gryffindor, EY ist Hufflepuff.
Geil,
die Leute ist Slytherin und KPMG ist Ravenclaw.
Also sind das die Besten, oder wie?
Das ist auch krank. Ich finde aber gut, dass Gryffindor bei uns direkt am Stuttgarter Flughafen
ja.
ist.
Ja, genau. Und dann wurde ich abgeworben, bin in die Schweiz gegangen. Und dann habe ich mich dort nach relativ kurzer Zeit, ich habe es nochmal zweimal versucht mit Anstellung, aber ich bin leider unemployable, habe ich gemerkt.
Echt?
Ja.
Müssen wir gleich rein.
Ja, und dann habe ich mich als Freelancer selbstständig gemacht und dann Firma gegründet und dies, das, Ananas. Da kommen wir, glaube ich, dann später dazu, ja.
Das ist so krank, weil wie versucht man, also wie kriegt man jetzt den Lebenslauf irgendwie in 5, 6
ja.
Sätze?
Ja, das geht gar nicht so richtig, gell? Ja, vor allen Dingen, ja, weil es ja so viel passiert ist eigentlich auch, ja. Wenn man so, sag ich mal, schon mittlere, ist schon mittelalt, wenn man eigentlich safe sagen will, ne?
Naja, also es werden nicht, also mittlerweile, es werden nicht mehr so viele Leute 70, wie ich dachte.
Ja,
erschreckenderweise. Ja.
Ne, also wenn du sagst, so in der Mitte deines Lebens, du stehst so in der Mitte deines Lebens, dann hast du ja auch schon ein bisschen was mitgenommen.
Ja.
Ne? Und wollt ihr wissen, wie ich eigentlich so in diese PC-Sache überhaupt reingekommen bin? Weil, also ich habe gefragt wegen Nerdy und Kindersachen.
Ja, das.
Genau, vielleicht kurz zur Einordnung. Uns waren ein paar Sachen wichtig, die nachher draußen ankommen bei euch. Zum einen nicht nur, was passiert mit euren Daten, sondern wie lässt sich das aufs tägliche Leben übertragen? Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die laufen eigentlich ein bisschen blind rum. Ich musste das auch lernen, wir mussten das lernen. Du hast jetzt, sage ich jetzt mal, noch keine Kinder, wo das nochmal auf eine andere Ebene hebt, weil du schickst jetzt doch schon mal ein Foto, dann ist man im Freibad, dann ist das Kind nackig, das verschickt man.
Wow.
Was passiert denn eigentlich? Ja, aber was passiert denn eigentlich? So, also es gibt eine Ebene, da wollen wir ein bisschen vielleicht Aufklärung machen.
Ja.
Wir wollen aber auch ein bisschen True Crime.
Ja,
wenn das
ja.
für dich okay
ja,
ist.
Easy, alles, immer. Alles. Volles Programm.
Alles raus.
So. Voll geil. Und dann auch, aber auch dieser technische Aspekt. Ja. Weil, und vielleicht könntest du da ein bisschen anfangen. Ich wollte früher zur Polizei. Mich haben sie nicht genommen, weil meine Augen zu schlecht waren. Das bilde ich mir zumindest ein. Vielleicht war ich auch zu schlecht in sonst irgendwie anderen Dingen. Aber scheißegal, es liegt an meinen Augen, Jungs, wenn ihr das seht. Polizei ist der Traum von vielen, aber Cybercrime ist ja nochmal...
Ja, ist so eine Spezialisierung.
Vielleicht kannst du von Anfang an mal anfangen. Wie bist du dazu
ja,
gekommen?
Wie kommt man
was
da
hast du
rein?
Gemacht und wie kommt man da drauf? Ja?
Also ich muss relativ weit ausholen, weil ich glaube, du nimmst ja in einem Studium oder so, nimmst du ja nicht so viel mit.
Ist so.
Schätze ich jetzt einfach so in den Raum.
Ist so.
Und mein Opa war IT-Abteilungsleiter bei Siemens in so einem Gusswerk.
Okay.
Und der hat sich quasi schon in seinen jungen Jahren, dachte er sich so, oh scheiß drauf, ich habe so zu DDR-Zeiten Ingenieur gelernt, aber ich will eigentlich IT, das klingt cool das und so, hat er gemacht. Und hat mir 94, da war ich 3 oder 3,5 so, hat er mir einen PC hingestellt.
Was war das für ein Ding? War dann Kinderzimmer
voll? Er hat so ein Büro zu Hause gehabt.
Diese pinken.
Und das war schon ein normaler PC, so mit MS-DOS. Weißt du, sagst du MS-DOS?
Ja, DOS kenne ich.
Ja, aber genau.
Du kennst es auch, oder was?
Nein, das ist, glaube ich, 98 Windows kennst du wahrscheinlich dann so oder so. Ja, auf jeden Fall MS-DOS. Und dann hatte ich dort 2 Spiele drauf, weil die Kollegen von meinem Opa haben gesagt, hey, du kannst den mal installieren. Aroelmi hieß das. So ein Zahnpasta-Tuben-Spiel. Du läufst so als Zahnpasta und lernst nebenbei so ein bisschen 3 Minuten Zähne putzen. Hast immer so Fragen so. Und so ein 2D-Run, Jump-and-Run-Spiel mäßig. Ja. So Mario-mäßig. Und dann habe ich gesagt, ja, da sitzt ja mal eine Stunde dran. Und dann war es, da hat er keinen Bock mehr. Bro, ich habe 7 Stunden daran gesuchtet am ersten Tag. Also ich bin straight süchtig geworden eigentlich.
Geil.
Und hab da eigentlich seitdem nicht mehr angefangen, den PC loszulassen. Also dann ging es so los, Siedler 3 mit dem Cousin, erste Mal eine Netzwerkverbindung aufbauen miteinander, gegeneinander Siedler 3 spielen. So
früh schon, Alter.
Ja, ja, safe. So Pokémon dann rein, Linkkabel, alles, Cheats, Modding, dann Schlacht um Mittelerde, Herr der Ringe, Modding, dass du tausende Orks bauen kannst und so. Also das ist jetzt ein bisschen Insider so, ne? Das ist so für die Millennials, die das...
Voll geil, warte, ja. ich hau einen raus. E gleich MC2 Trooper.
Ja,
geil. Besten Cheats. Bester Cheatcode
das war Age of Empires, oder?
Ja. Ja.
Übrigens, Age of Empires spiele ich heute noch, Teil 4. Ich war eingeladen von Red Bull im April nach London zum World Cup quasi, zum Weltfinale.
Age of Empires.
4, ja.
Was
da haben
zum
die
Teufel?
Besten Spieler in so einer riesigen Town Hall gegeneinander gespielt. Und ich habe dort Stories gemacht. Und
gab's auch Big Daddy.
Mit der Bazooka, ne? Rocket
ja, sorry, Anki.
Aber wer das kennt,
von
also crazy.
Das nicht.
Ja. Ja, das ist, ja, okay, aber das war so meine Jugend, geil. Kindheit und so bin ich eigentlich in die IT-Sache reingekommen. So, dann so Gymnasium, ich weiß nicht, wie ihr so in der Schule wart, ich war so der Typ, keine Hefter, ja. Mathe früh geschwänzt am Mittwoch und auf Latein und Chemie hatte ich keinen Bock, weil ich das eigentlich abwählen wollte.
Hic forum est, da hört's dann auf.
Ja. Ja. Und dementsprechend ja, war halt auch mein Abitur, meine Noten jetzt nicht ganz so geil. Meine Lehrer haben gesagt, ja, geh doch runter vom Gymnasium. Wird eh nichts, so. Ne? Und IT, da bist du viel zu dumm, du kannst kein Mathe und so.
Echt?
Und das habe ich mir damals aber auch wirklich so, also heute, wenn ich sag's, würde ich mir denken, Bro, was erzählst du für ein Rotz, so. Aber das habe ich mir damals wirklich zu Herzen genommen. Und dann habe ich, ja, nach so ein, zwei Jahren Findungsphase und ein bisschen Studium anfangen, habe ich mich bei der Polizei beworben dann. Ganz normal für gehobenen Dienst. Also noch nichts mit Cybercrime oder sowas. Den Test gemacht, Studium durchgezogen. Und dann war ich mit 25 Polizeikommissar.
Geil.
Aber musste man da mal schon so einen gewissen
Test?
Ja. Also du musst doch, damals gab es auch schon so einen Sporttest, oder?
Ja, ja, Sporttest war, also Kraft war okay. Also ihr Liegestütze und sowas, das war.
Sieht man kaum.
Aber Rennen. Alter Schwede, weißt du, wie ich mich gequält habe, dass ich irgendwie diese 2400 Meter da schaffe in der 12 Minuten oder so.
Waren das so unrealistische Sachen oder waren das so Sachen, die man schon erreichen konnte? Voll okay. Wenn man
also ich glaube, ich fand, also Männer und Frauen mussten, glaube ich, gleich viel Liegestütze machen, 30 Bundeswehrliegestütze. Das heißt, du gehst runter, nimmst die Hände auf den Rücken, legst dich komplett ab und dann wieder hoch. Das fand ich schon heftig für Frauen, aber klar, die müssen im Endeffekt ja den gleichen Job machen wie halt Männer. Ja, also, ja.
Wenn da einer durchdreht, dem ist
dann,
egal.
Dann ist es dem egal, ob du Mann oder Frau bist. So. Von daher macht das schon Sinn. Und dann bin ich erstmal Streifendienst gewesen. So, also ganz normal wirklich. Also was heißt ganz normal? Als Kommissar bist du so Streifenführer. Du führst quasi das Auto. So. Mhm. Und dann bin ich relativ schnell Dienstgruppenführer geworden. Das heißt, du hast also deine eigene Dienstgruppe. Da war ich 25. So, ich hatte keinen Plan von Führung, keinen Plan von nichts. Aber wir haben ja vor uns beim Skorpion ein bisschen Horoskop gelesen. so caring und so fürsorglich und sowas. Und ich habe mich eigentlich immer für die Leute interessiert in meiner Dienstgruppe, dass es denen gut geht. Also ich dachte halt, oder so habe ich mich auch gefühlt, wenn ich dafür sorge, dass es den Leuten gut geht und dass die glücklich sind, dann werden die bessere Arbeit machen. Das war eigentlich so die These, die dahinter steht.
Ja.
Verstehen viele Führungskräfte nicht, auch heute nicht, habe ich das Gefühl.
Lost?
Ja.
Aber wie war deine Erfahrung damit?
Meine Erfahrung damals war in der Dienstgruppe mega gut. Krankenstand, geringster Krankenstand vom ganzen Revier. Beste Zielerreichung vom ganzen Revier. Aber so Leiter Streifendienst heißt das so dann, die Ebene über. Ich gesagt, Herr Brust, da ist ja so ihr Zimmer, ihr Dienstgruppenführerzimmer. Da müssen sie auch mal die Tür zumachen, dass der mittlere Dienst nicht immer da reingucken kann und sowas. Ne? Also da müssen sie auch mal Qualitätsabstand halten quasi. So.
Also die Hierarchien durchsetzen.
Ja, ja, ja. Also dieses ganz altbackene, was bei der Polizei immer noch eigentlich so gang und gäbe ist.
Ich finde es cool. Ich finde es cool, was du erzählst.
Ja.
Ich hab, also wir haben ja vorher gesagt, ich habe einen Kumpel oder du kennst die ja mittlerweile auch, die Jungs vom MWK.
Ja.
Der hat mit dem mittleren Dienst angefangen, den gehobenen, den darfst du ja nur machen, vielleicht auch zur Einordnung ganz kurz, wenn du Abitur gemacht hast. Oder?
Aufstieg.
Aufstieg,
ja.
Genau. Das heißt, dieser Streifendienst an sich, ist der an dir vorbeigegangen oder hast du den mitgemacht?
Volle Kanne rein, also 3 Jahre rein.
Muss man das immer, also ich habe keine Ahnung, muss man das immer machen?
Nein, also wenn du relativ gut bist im Studium, kannst du dir sogar aussuchen, wo du hinkommst, was du machst.
Okay.
Ich war natürlich nicht so gut. Das heißt,
Schule lief nicht.
Ja, genau. Ja, genau. Egal wo, ich habe immer verschissen zur Schule. Nee, ich bin einfach ein faules Schwein da, was zur Schule betrifft. Und also ich habe einige krasse Sachen halt im Streifendienst, weil auch wenn jemand sich umbringt, auch wenn es Toten gibt, bist du halt oft der Erste, der am Tatort ist.
Ja.
Nicht derjenige, der die Leiche untersucht, aber die kommen manchmal nur noch kamen dann nur noch alleine, ne? Weil sie nicht so viele Leute hatten. Und dann fängst du an als Streifenpolizist halt, ja, dafür zu sorgen, dass das Thermometer in den reinkriegt und sowas.
Ne?
Boah, das ist schon.
Ja. Ich weiß noch,
die Realität, aber ist heavy.
Ja, meine erste Leiche, ich weiß noch so, wir stehen so beim Fleischer. Und ich habe mir so eine fette, wie sagt man in Stuttgart hier, wie gebraten?
Es gibt eine Bratwurst, es gibt.
Nee, das ist hier so.
Rode.
Nee, keine Wurst.
Seidenwurst.
Das ist hier so dieses
Fleischkäse.
Genau, Fleischkäse.
Leberkäse.
Ihr habt mir so einen fetten Leberkäse-Semmel geholt.
Ja.
Wir laufen so raus und es kommt so, ja, ihr müsst jetzt dahin fahren. Ist eine Frau umgekommen.
Überleg mal, wenn du beim Essen bist.
Ja, und ich hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen. Du hast halt 12-Stunden-Schichten, 12,5-Stunden-Schichten, noch ganz lange nichts gegessen. Was machst du also, wenn du dann dort warten musst, bis der Notarzt kommt und Tod zu bestätigen? Genau, du isst erstmal dort deine Leberkäse-Semmel.
Oh
Gott.
Ja.
Oh. Vielleicht Triggerwarnung an der Stelle.
Ja,
hey, blende die Triggerwarnung am Anfang ein. Die Triggerwarnung ja, muss
also,
an den Anfang
also es kommen jetzt paar solche Sachen, wenn ihr wollt. Von daher absolute Triggerwarnung. Die wird auch später nochmal im Cybersecurity-Bereich kommen.
Wir machen Schnippschnapp, das kommt vorne rein.
Schnippschnapp.
Okay. Also ihr seht, wir lernen.
Ja, ja.
Ich, ganz kurz, damit es einmal gesagt ist, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich will das alles hören, weil mir ist die Realität und das, also so authentisch wie möglich, mir ist es wichtig.
Ich werde danach weinen. Kein Ding.
Genau, und Anki ist, die ist ganz krank, was Gossip angeht, die wird voll reingehen. Die wird nachher die Frage, die war Fragen übernehmen. Entschuldigung, okay, weiter geht's.
Ja.
Sieben wir.
Ja, oder eine andere Leiche, die, also, wenn Leichen länger liegen, dann hast du ja auf jeden Fall Insektenbefall, ne, also so diese Fleischmaden und sowas dann dort.
Ja.
Und dann hast du auch, der Körper trocknet, also erst bläht er ja so auf, ne, dann hast du so diese ganzen fetten Beulen und sowas, je nachdem. Okay. Ich bin jetzt nicht der krasseste Anthropologe da oder irgend sowas, ne? Und dann, wenn die aber noch länger liegen, werden die halt ganz klein, so, ne? Also das zieht sich dann alles so zusammen und wird schrumpelig und schwarz und alles, ne? Also sieht dann aus wie so ein, ja.
Ach so, weil die Flüssigkeit,
ja.
Es dehnt sich alles aus und dann gehen die ganzen Flüssigkeiten raus und dann.
Und hatten wir so einen Mann, der ist beim Onanieren gestorben, ein älterer Mann auf dem Stuhl.
Oh nein!
Und er hat halt an diesem Stuhl dran geklebt. So.
Nein!
Doch, hatte
er. Oh nein!
Aber als du ihn halt weggezogen hast, war halt die Rückseite von dem Mann immer noch an dem Stuhl
dran. Nein! Boah! Also ich glaube, wenn ich das einmal sowas erleben würde, Leute, ihr würdet mich nie wieder sehen. Nie wieder.
Vor allem diesen Geruch, den kriegst du halt stundenlang nicht aus deiner Nase raus. Dieses leicht süßliche.
Oh.
Und dann fährst du halt zum nächsten Einsatz und hast die ganze Zeit das noch in der Nase. Das ist so widerlich, Alter.
Können wir kurz darüber sprechen, dass du das mit dem Wichsen einfach komplett übergangen bist?
War ja immer nur noch so groß dann dort, wo wir angekommen sind. War alles zusammengeschmolzen.
Hey, was heißt du noch, mein Schimmer?
Oh,
ey, wenn wir lachen, das ist eigentlich Selbsttherapie. Es tut mir leid.
Ja, alles gut. Wir judgen nicht.
Aber das ist, aber weil das dann so rantrocknet oder
ja, was? Ja, genau.
Boah, aber
es war auch Sommer, so weißt du, so schön. Keine Klima in deutschen Häusern und Wohnungen.
Wie lange lag
so.
Der da schon?
Also der oder lag sicher zwei, drei Monate, bis sie nach. Ja, ja. Und das war halt so ein alleinstehendes kleines Haus wie so eine Hütte. Deshalb hat das keiner gerochen. So.
Aber wie passiert das? Also wie wird man da darauf aufmerksam, wenn man sagt, wirklich, man hat irgendwie keine Bekannten mehr, keine Freunde, die einen so besuchen, nach einem schauen? Wie kommt man dann da drauf?
Zufall oder der Hund, wenn sie, wenn er dran vorbeiläuft oder so. Also, ja, keine Ahnung, wie
oder
das.
Oder der Geruch zieht schon raus.
Also, dort war es dann, glaube ich, irgendwie so. Meistens sind es dann ja Ärzte oder so, ne? Du hast ja dann Arzttermine oder irgendwelche Check-ups oder sowas, wenn du in einem bestimmten Alter bist und wenn du halt einfach nicht erscheinst, nicht mehr erreichbar bist, dein Briefkasten überquillt, manchmal meldet es dann auch die Post und sowas, also irgendwie kriegst du es dann schon mit.
Boah. Traurig auch.
Ja.
Also der Tod an sich auch logisch, aber ich meine, der passiert, aber.
Aber mich hat das oft, also ich natürlich stumpfst du ab als Polizist, ne? Das ist einfach so, du wirst
musst
halt
du
stumpf.
Auch, oder?
Es ist so,
musst
so.
Du auch.
Ja. Safe. Also ich war ja eh schon stumpf, ne, mit 12 Counter-Strike angefangen zu spielen und sowas. Also ich war schon relativ stumpf. So, ich würde mich auch da eher so, dass ich das ausblenden kann. Aber es gab einen Fall, der hat mich wirklich beschäftigt und das würde ich auch sagen, das ist der einzige Fall, den ich mit nach Hause genommen habe.
Ja.
Ja. Wollt ihr hören?
Unbedingt.
Ja, also.
Digga, einfach mal spoilern. So. Aber den erzähle ich hier nicht.
Ja, genau.
Also wir waren in einer kleinen Stadt unterwegs, sind dort Streife gefahren. Hier Klassiker, bisschen dies, das geguckt und so, ne? Und dann hieß es, hey, ihr müsst zurück ins Revier kommen, eine Anzeige aufnehmen.
Mhm.
Musste man der Streifendienst, dann geht das hoch an den Kriminaldienst. So. Das war so die Regel.
Okay.
Weil der Kriminaldienst war sich zu fein, sag ich mal, ohne das jetzt negativ, nicht haten bitte, die Anzeige halt selber aufzunehmen. So, ne? Weil die müssen ja dann noch ran ermitteln.
Ach, und dann müsst ihr von, wenn ihr auf Streife seid, müsst ihr dann wieder aufs
Revier
fahren?
Wenn du keinen hast, der Anzeigendienst macht und das Personal ist halt jetzt gerade zu der Zeit mega eng gewesen, alles.
Ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt auch bloß mit meiner Praktikantin. Das heißt, die war 18 oder 19 so und im Praktikum, die war noch nicht fertig und wir sind zu zweit draußen umgefahren. So, ne? Und wir kommen dort an im Revier und in dem Moment, wo wir zu der Tür reinkommen, kommt ein Notruf rein, also von der Notrufzentrale, die rufen uns an. Du hast quasi drei Telefone dort und eins ist nur reserviert dafür, wenn quasi diese Leitzentrale anruft, die Leitstelle. Ne?
Okay.
Und die rufen wir an und sagen, wir haben gerade eine Abschiedsnachricht bekommen von einer 18-jährigen Schülerin an ihren Sportlehrer, dass sie es alles nicht mehr will und sowas. In dem Ort, wo wir gerade herkamen. Das heißt, wir wieder raus ins Auto gestiefelt, Blaubeere oben drauf angemacht, ne? Und dann düsi, ab dorthin. Und wir sind wirklich brutal geballert. Also wirklich, du sollst ja eigentlich trotzdem vorsichtig fahren, aber wir wussten, du das echt Rambazamba. Und wir sind wirklich, also in der Kurve LKW überholen und allen so einen Scheiß gemacht. Ne? Also wir sind wirklich volle Kanne hingeballert. Dann sind wir zu der Schule gefahren und haben dort noch Infos eingeholt, weil wir nicht wussten, ist die jetzt in der Schule, ist die zu Hause, ist die gar nicht, wissen wir, wo die ist. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, die ist nicht in der Schule, wahrscheinlich ist die zu Hause. Also Einwohnermelderegister, zack, rausgekriegt, wo wohnt die, hingefahren. Und es war so Spätherbst, ne? Wo 16 Uhr ist schon dunkel. Kommen wir dort so 16 Uhr an irgendwie. 18 Uhr ist eigentlich Dienstschluss gewesen. Und ich gehe so vorne an die Haustür ran. Du weißt ja auch nicht, was passiert. Waffe schon mal ein bisschen am Anschlag, weil es kann ja, ohne das kann, ich habe schon so viel erlebt, dass du irgendwo reinkommst, Suizidgedanken, kommt einer mit dem Baseballschläger auf dich zu. Ne? Also, ja.
Und ja, weil die Psyche stand so.
Ja, oder auf Crystal Meth oder irgendwo, ja, weißt du ja mal nie. Ne? Aber
in der Kürze der Zeit.
Ja. Du bist eigentlich permanent immer so Adrenalin hoch, runter, hoch, runter. So. Und ich klopf so, niemand reagiert. Haus komplett dunkel, draußen dunkel, nur so eine Straßenlaterne. Und dann drücke ich so, weißt du, wie in so einem schlechten Horrorfilm. Du drückst so diese Klinke und das Haus geht einfach auf.
Nein.
Und ich so, hallo, ist jemand zu Hause? Und dann so Taschenlampe, Waffe, ihr kennt das halt so, ne? Läufst du so dort, hier mit meinem pinken Ventilator, läufst du halt so durch die...
Voll
durch,
gefährlich.
Ja. Läufst du durchs Haus durch und niemand reagiert. Du bist in der Küche und alles ist dunkel. Und dann sind wir hochgegangen ins erste Obergeschoss. Und dann siehst du nur in so einem Raum... im Dunkeln, so schemenhaft mit so ein bisschen Mondlicht oder draußen Licht, so ein Strick und so ein Körper da an so einem Strick.
Oh, hängt. Nee.
Notarzt gerufen, da dran, Puls, Leichenstarre fing schon an einzusetzen, war schon blau. Notarzt hat dann gesagt, Todeszeitpunkt ungefähr 15 Minuten, bevor wir dort angekommen sind.
Nein.
Boah, das ist mies.
Das heißt, diese Zeit, also du brauchst ungefähr 20 Minuten, und das hat mich schon ein bisschen gefickt, muss ich sagen. Also das hat mich auch, es haben zwar alle Kollegen gesagt, hey, wenn die das wollte, dann hätte sie es halt später gemacht oder so, selbst wenn du sie gerettet hättest. Aber ich habe es halt in dem Moment nicht verhindert, dann habe ich auch den Abschiedsbrief von ihr gelesen. Ich weiß noch so ein paar Sätze, die da drin stehen, weil das brennt sich einfach bei dir ein. So, ich passe nicht in diese Welt und sowas. Ne? Also.
Aber war das so, gut, das ist jetzt schon ein bisschen arg deep, aber waren das so, also waren das Gründe, wo, also was heißt, das klingt voll blöd, jetzt nee, so nachvollziehbar waren, weiß, aber
nee,
so.
Nee, die hätten ein Abitur fertig gehabt und sowas, ne? Also auch die Eltern, gutes Elternhaus, die Mutti war einkaufen zu der Zeit im Shoppingcenter und sowas. So,
Vater, man hätte nicht damit rechnen können.
Ja, ne?
Also krass,
auf jeden Fall Aufruf, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, wenn es euch schlecht geht, es gibt Seelsorge, es gibt Notfallhotlines, holt euch definitiv Hilfe. Lasst euch bitte helfen, wenn sowas ist.
Ich glaube halt, dass sich viele immer noch nicht trauen, ne?
Ja,
oder so ein bisschen da Hemmungen davor haben, ist ja leider.
Ja. Die versuchen es mit sich selber auszumachen, aber du siehst ja gar nicht, was eigentlich abgeht. Also wie willst du das mit dir selber ausmachen, wenn du gar nicht weißt, was abgeht?
Ja.
Ich finde das Krasseste so am, wenn du dir selber irgendwie was antust oder so, dass, also was kann so schlimm sein im Leben, dass du dir selber das Leben nehmen möchtest.
Boah, ist geil.
Das finde ich immer
so. Ja, ich glaube, das ist eine mega...
Aber das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Genau. Manche ist schon ganz schlimm, wenn sie irgendwie gerade ein Mobbing oder sowas, das ist schon oft der Grund, glaube ich.
Belastbarkeit so wahrscheinlich und Resilienz. Ja. Aber ich glaube, meiner Meinung nach, und ich bin kein großer Fan von Schule, aber Resilienz, psychische Resilienz aufbauen, sollte ein Schulfach werden, meiner Meinung nach. Weil egal, ob du im Job bist, ob du online gemobbt wirst, irgendwo wird jeder irgendwo mal angegriffen. Ja. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst wenn, du sagst jetzt mal immer so, das stört mich nicht, wenn Leute dich so haten, aber irgendwo gibt's immer so einen Mini-Trigger im Hintergrund, der die ganze Zeit mitläuft. Sowas,
das stört auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben da hier auch mal drüber gesprochen.
Die Folge hast du gesehen.
Genau, du hast 80 schöne Kommentare und ein so ein Bastard, aber an den erinnerst du dich 3 Tage.
Ja.
Und das sagt ja schon viel und es ist ja nicht mal deep.
Ja.
Und dann gibt's ja wirklich deepe Sachen.
Ja.
Also Mobbing ist ja schon...
Ja. Ja, aber das waren so, glaube ich, also es gibt dann halt noch andere Einsätze, die mehr so von der Einsatzbewältigung schwer waren.
Ja.
Ich sag mal so, in so einer Unterkunft 32 Leute mit Zaunslatten und Messern aufeinander los und sowas.
Was?
Ja, das sind dann halt, sag ich mal, so kulturelle Unterschiede in solchen Unterkünften.
Und dann sind die da.
Ja, wegen einer Frau oder sowas, wo beide Seiten wollten und ja, alles schwierig.
Und danach Alle weg, sie ist Single. So eine Scheiße, Jungs.
Zwei Kinder.
Sie ist schwanger von drei.
Ja, also okay, solche Sachen liefen natürlich auch, ne? Du musst halt auch sehen, ich war halt genau dann in der Zeit, also so 2015 bis 2019 ungefähr oder 18 im Streifendienst dann halt.
Aber gerade jetzt zum Beispiel, sorry, wenn ich dich unnötig, also gerade jetzt das Mädel, für mich ist das brutal surreal.
Ja.
Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, aber ich kann mich da gar nicht reinfühlen, geht nicht. Weil ich, also ich hab, klar, man hat auch mal einen Unfall und so gesehen.
Ja.
Und man weiß, wie man dann so in so eine, man verfällt dann so eine komische Starre. Auf der einen Seite ist es total surreal und es ist nicht mehr, also es gibt, wie erkläre ich das jetzt?
Ja, ich
du
weiß,
siehst vielleicht diese Person, aber du nimmst sie nicht mehr als Person wahr, sondern das ist schon irgendwie was anderes.
Ja.
Für mich hat das was mit Seele zu tun. Da kann ja jeder was reininterpretieren, wie er es möchte, aber die einen sind noch da und die anderen sind schon weg. Aber als wenn ich eine Verletzung sehe zum Beispiel, boah, ich könnte doch kein Notarzt sein.
Nee,
und sowas ist ja, also gerade wie du das beschrieben hast, also ich habe das Bild jetzt schon so ein bisschen im Kopf.
Ja, ja. Und dann musst du halt auch, eine Presse kommt dann brauchst du eine Einsatz-Eingreiftruppe, weil du musst die Leute entwaffnen und zu Päckchen verschnüren. Erstmal alle, damit du die in Ruhe vernehmen kannst, sodass nichts weiter passiert. Brauchst eine Tatortgruppe oder zumindest jemand, der Beweise aufnimmt, Blut vom Boden nimmt, wem gehört was und so. Ne? Mhm. Also da hast du dann auch schon manchmal so 10, 12, 13 Autos, die du ganz fix einteilen musst, was machst du wann und so.
Ich finde halt das Krasse, so wie Simon das gesagt hat, das ist so surreal. Also keine Ahnung, ich kenne halt sowas nur, blöd gesagt jetzt aus irgendwelchen Serien oder sowas, wo die halt so Fälle irgendwie
so weit weg
nachspielen.
Ja.
Und da weißt du halt so im Hinterkopf die ganze Zeit, okay, das ist jetzt halt gespielt, ne? Ja. Aber dass es so wirklich im realen Leben doch so oft passiert und Leute da, also ich stelle mir immer mich vor und ich könnte das niemals ansehen oder sowas.
Ja, deswegen eher so, du sagst, du konntest es ein bisschen, du konntest es ausblenden. Das ist ja auch was, das weiß man ja vorher nicht, ne?
Ja, aber also du musst trotzdem sagen, ich glaube, der Dienst, weil du vor allen Dingen auch immer, du entwickelst ja auch gewisse Gedankengänge, die du automatisch entwickelst, die du vielleicht gar nicht möchtest. Also ich bin zum Beispiel ein relativ offener Mensch, so. Und wenn du aber immer nur mit 1% Abschaum zu tun hast, so, dann entwickelst du immer so ein bisschen Hass und sowas, ne? Und du musst dich da ganz stark selber reflektieren und im Griff haben, dass du sagst, hey, alles gut, das ist 1% der Menschen und so, ne? Und ich glaube aber auch so, dieses Arbeiten mit dieser Bevölkerungsschicht, oder ich will es nicht mal Schicht nennen, weil es ist ja immer ein Querschnitt, ne? Wer da irgendwie gewalttätig oder kriminell wird,
aber oder halt irgendwas die macht. Was tun, einfach.
Genau, egal, du hast immer halt mit denen zu tun und darauf hatte ich auch keinen Bock mehr, so. Und dann habe ich halt gesagt, ich muss was anderes machen, habe ich bei der Wasserschutzpolizei beworben.
Bisschen bei der Wasserschutzpolizei?
Ja, ein bisschen auf der Elbe rumtingeln.
Aber
in Dresden
was,
dann.
Aber was, okay,
in Dresden
was gibt's da für Fälle?
Ja, du guckst halt Gewässerverunreinigung, dass die Elbe sauber ist. Du kontrollierst die Bierboote im Sommer.
Ja, so gedacht, Alter, Digga, ich hab gar keinen Bock mehr auf Macheten-Scheiß,
ja,
so. Mann. Ich geh Schiff.
Und so, ja. Und so Wasserleichen und sowas?
Hast du doch dann auch. Also du kommst ja nicht drum rum. Oder kommst
aber, ja, aber ich hab nie, also das Schlimmste, was ich gehabt habe, war irgendwie so ein tschechisches Schubschiff, wo der ordentlich einen gebechert hatte, weil er die Elbe runtergefahren ist. Also,
okay.
Echt?
Ja.
Das war echt entspannt.
Ja, ja.
War das dann auch der Grund, dass du gesagt hast, so, ach, scheiß drauf, ich mach was anderes.
Ja, genau,
ja,
zu langweilig.
Ich war auch nicht lange dort, weil dann kommen wir halt so wieder zu diesen Sachen, wie ist denn die Polizei aufgebaut, was für Menschen sind in Führungspositionen.
Ja.
Ich könnte nicht vorstellen, was ich dort für Mobbing so erfahren habe.
Innerhalb
so.
Der Polizei?
Innerhalb der Polizei, ja.
Also vielleicht auch an der Stelle, ich finde es gar nicht mal so schlecht, also ich fände es mal ganz cool, wenn du kurz einordnen könntest, sowohl für uns, weil ich glaube, wir haben beide nicht so wirklich Ahnung,
ja.
Als auch für die Leute da draußen, wie ist das ganze Konzept so ein bisschen aufgebaut? Wir wissen jetzt ja, okay, es gibt verschiedene Arten, wie du bei der Polizei anfangen kannst, mittlerer Dienst, gehobener Dienst, irgendwann kannst du auch in den höheren Dienst, da gibt es dann auch verschiedene Laufbahnen.
Wenn du das richtige Parteibuch hast, ja. Also da werden Leute halt, also Leute in höheren Dienst, das nennt sich Umlauf, da gehst du so ein Jahr in so einen Umlauf, dann ins Masterstudium und da werden natürlich Leute nachgezogen, die ungefähr die Einstellungen haben, die sie auch haben wollen. Und das
wer entscheidet denn das, wer weiterkommt? Ist es dann immer der, weil beispielsweise gerade mein Kumpel, einer von den Jungs, der da beim MEK ist, der hat den Umlauf gemacht. Und der hat sich aber bewusst dagegen entschieden, weil er gesagt hat, pass auf, ich habe hier meine Familie, meine Freunde. Also es ging nicht um Ansichten oder so und nicht um den Job, sondern er hat gesagt, okay, MEK war geil.
Ja.
Ist auch geil so. Plus Regionalität, weil wir haben die, also das Einsatzkommando bei uns, die sitzen in Göppingen.
Mhm.
Und, oder ein Teil davon oder wie auch immer, ich weiß gar nicht. Bei dem aber zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, der hat mir nie erzählt, dass er irgendwo hingedrückt wurde, meinungsmäßig. Und der ist sehr, sehr breit aufgestellt. Der ist wirklich, also kann schon nicht, der ist nirgends.
Ja, ja,
der hat einfach so ein, sag ich mal, so eine Vogelperspektive auf viele Dinge und die deckt viel ab.
Also ich glaube, das wirst du auch nicht verallgemeinern können. Es wird sicherlich von Polizei zu Polizei, von Direktion zu Direktion, ne? Hast du ja dann in einem Bundesland, hast du ja mehrere Polizeidirektionen, da hast du immer einen eigenen Präsidenten und sowas dafür.
Ah,
und
okay.
Das heißt, das kann sich natürlich von zu unterscheiden. Aber du möchtest ja auch, wenn es einmal in der Richtung läuft, wie du es willst, und das Innenministerium hat ja immer einen Einfluss auf die Polizei. Also der Innenminister ist ja quasi wieder der Big Boss, der auch quasi die Polizei. Das heißt, du hast immer in Sprinkle-Politik hast du immer bei der Polizei, bei der Exekutive mit drin.
Okay, verstehe.
Ne?
Gut, klar, dann ist regional schon...
Genau, und was, glaube ich, viele, oder das höre ich auch sehr oft, dass Leute, die haben den Umlauf gemacht, die brechen dann ab, weil bei uns, oder also in Sachsen war es dann so, wenn du fertig warst mit dem Masterstudium, haben die dich erstmal schön weit weg von deinem Heimatort eingesetzt. Also du hast irgendwie, geil, keine Ahnung, okay, in Chemnitz deine Familie, Haus, Frau, zwei Kinder, ja, geh erstmal schön nach Görlitz hin dafür 1, 2, 3 Jahre.
Ja,
so,
okay.
Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, so eine Entscheidung, warum das einige halt nicht gern machen. Aber... ja, ich glaube, abgesehen davon hast du relativ gut das dargestellt. Also Ausbildung gibt's, mittlere Dienst, Studium gibt's, gehobener Dienst. In manchen Bundesländern gibt's, glaube ich, bloß noch eine Einstiegsmöglichkeit, eine Laufbahn. Okay. Und dann kriegst du alle 3 Jahre eine Beurteilung.
Mhm.
Die geht nach Leistung, Eignung, Befähigung. Die geht einfach danach. Es gibt so eine gaussische Kurve. Also Bewertung in der Polizei, mal kurz erklärt. Selbst wenn alle gut sind, darfst du 2 besser bewerten. Und 2 musst du schlechter bewerten. Das heißt, egal wie gut die sind, es wird nie damals, weil du hast eine bestimmte Vorgabe, wie viel du gut bewerten darfst und wie viel du schlecht bewerten darfst.
Okay.
Also es geht nie wirklich nach der Leistung von den Leuten. Und das macht natürlich auch Frust.
Ja, klar.
Ne? Viele wissen auch, die gehen da nicht raus, also auch viele Vorgesetzte. Ich glaube, ich gehöre zum Promille-Bereich, der einen Beamten auf Lebenszeit da kündigt.
Das ist aber auch was, also bei dir muss man ja dann sagen, wie lange warst du insgesamt bei der Polizei, wenn du jetzt alle deine Positionen mit einrechnest?
9 Jahre.
9 Jahre hattest du vorher gesagt.
Ja.
Okay, gut.
Ja.
9 Jahre klingt lang, aber ich fand jetzt, als du gesagt hast, ich habe angefangen und dann hatte ich meine erste, für mich, Führungsposition,
ja
relativ direkt.
Relativ schnell, ja. Nach einem halben Jahr oder sowas. Ja.
Du hattest gesagt, du hattest dann schon auch intern so ein bisschen damit zu kämpfen. Ich fand aber, wenn man das jetzt karrieretechnisch mal anguckt und dann, wie kommt das so ein Turn? Weil eigentlich, also...
Ja, also ich habe damals Bart Barossa gegründet in Kosmetik, also als Nebenberuf.
Nochmal, sag das nochmal.
Bart Barossa.
That's crazy, Bro.
Ja.
Aber geil.
Ich habe selber Bartöl hergestellt, so für Männer halt.
Okay.
Ich war damit auch bei RTL. Hier, hol dir die Kohle, 5.000 für deine Idee.
Hä? So, hol dir die Kohle, ja. War das noch vorbei?
Habe ich so eine Sendung gewonnen. Ist so eine Startup-Show ist das auch gewesen. Und da habe ich quasi, neben meinem 40-Stunden-Job bei der Polizei, war ja so in 12,5-Stunden-Schichten, habe ich nebenbei quasi das Startup gemacht.
Okay.
Das hat natürlich schon wieder der Hälfte der Polizei gar nicht gefallen.
Weil es funktioniert hat oder weil du was nebenher gemacht hast?
Beides.
Okay, krass, ja, aber
ist, ne? Und da gehst du, ja, du bist gar kein richtiger Polizist, du machst ja das nebenbei und dann noch Wohnungen und dies, das, ne? Und du machst ja nur zum Spaß und so.
Ah, Immobilien, ne? Hat auch gemacht.
Ja.
Okay. Ja, ist ja.
Ja, aber
ist
also,
gut, wenn man sich
muss ja gucken, wo du bleibst irgendwo im Alter, oder?
Ja,
also,
na klar.
Ja. Und dann habe ich halt auch, ich hatte eine Social Media Agentur, das war damals so 2017, 18 rum. Da war Instagram noch ein bisschen auf Fotos und sowas alles. Und wir haben halt dauernd gepostet. Und dann fingen Kollegen an, da Revierführung auch zu pitchen, dass ich während meines Dienstes irgendwie da Content hochladen würde. Die haben halt nicht verstanden, dass es so einen Contentplan gibt und andere Leute, die auch sowas automatisieren können.
Yeah.
Da hat es halt aufgehört so, ne?
Ja.
Und so habe ich halt dann immer so Hate abbekommen.
Alter.
Ja, das.
Crazy.
Wir kennen das ein bisschen, weil das halt wirklich tatsächlich, also dass es Videos gehen, die automatisch, oder dass es Tools gibt, die Videos automatisch hochladen.
Mhm.
Das begreifen schon viele nicht, dann sehen sie, hey, jetzt ist 11 Uhr, jetzt geht ein Video von denen online, was soll denn das? Aber was der Trottel sich nicht fragt, ist, was mache ich um 11 Uhr am Handy in Instagram?
Ja.
Kann ich auch fragen, weißt
du? Ja, irgendwie muss ich es auch sehen. Ja,
genau.
Ja, genau.
Aber ja, finde ich interessant.
Genau.
Okay, krass.
Ja, ja. Und Wasserschutzpolizei war auch nicht besser, so ne, war auch Hate.
Kleine,
da war auch der Head dort von der Wasserschutzpolizei. Der war ehemaliger Personenschützer in der DDR. Also okay, quasi Stasi will, ganz ja oben, so, ne? Und dann so, und da weißt du schon, was für ein Typ Mensch da ist. Da habe ich gar keinen Bock auf sowas, ne? Ja.
Okay.
Ja, dann bin ich ins Innenministerium gegangen, ja. Hab dort Prävention gemacht. Das heißt, ich habe so Bürgermeister beraten, Präventionsmittel verteilt. Das war eigentlich ziemlich cool, weil da waren auch nicht so viele Polizisten. Deshalb war das auch ein bisschen cooler, sag ich mal so, von der Atmosphäre. Und dann bin ich, Gesundheit, und dann bin ich von dort quasi ins LKA gegangen. Und dort ins Cybercrime Competence Center.
Also bist du dann mit dem Ziel Cybercrime-Abteilung dorthin oder hat sich das dort ergeben?
Es hat sich so ein bisschen im Innenministerium ergeben. Ja, also der Interesse so wieder zurück in die IT, wo ja meine Ursprünge waren, wenn wir so ein bisschen den Kreis jetzt schließen wollen. Und dann habe ich nebenbei wirklich mir ohne Mist ganz viel gelernt, angeguckt.
Voll geil.
Damals habe ich meine Freundin dann kennengelernt. Sie hat IT studiert, also Wirtschaft und Verwaltung. Das heißt, ich habe mir auch die Unterlagen von ihrem Studium reingezerrt und sowas alles. Und dann, ja.
Krass.
Du hast jetzt angefangen also bei der Polizei. Dann hast du viel gesehen vom Streifendienst über verschiedene andere Anlaufstellen. Du hast dich ein bisschen umgeguckt, du hast dich dort gefunden.
Mhm.
Gleichzeitig hast du ja aber auch schon ganz, ganz viele Sachen gesehen und erlebt. Ich sag jetzt mal in meinem Kopf im Real Life, was dir ja, sag ich mal, auf der IT-Ebene hilft. Weil da siehst du ja nicht mehr nach draußen aktiv, oder? Wie ist das? Wie funktioniert das? Wie ist die Arbeit als Cybercrime-Cop?
Ich wollte gerade sagen, wie stellt man sich da so einen Tagesablauf vor, weißt du?
Also es kommt natürlich ein bisschen auf die Verwendung drauf an. Ne? Also ich muss jetzt immer überlegen, damit ich nicht wieder eine Hausdurchsuchung bekomme, was ich sage.
Wie doch?
Kommen wir dann gleich noch
dazu.
Du hast eine Aufteilung nach verschiedenen Forensikbereichen. Du hast ja im Cybercrime hast du verschiedene Forensikbereiche. Handy-Forensik ist klar, glaube ich. Jeder weiß, ne, von so bösen Jungs, willst du das Handy haben, willst du das auseinandernehmen und wissen, was schreiben die, was machen die ab miteinander. Ja. Dann hast du das Ganze auch für Datenträger, Festplatten etc. Und dann hast du das Ganze natürlich auch so ein bisschen für Social-Media-Plattformen, alles, was online ist.
Mhm.
Und dann brauchst du natürlich auch immer mal Leute, die bestimmte Projekte begleiten, weil Software verändert sich ja permanent. Und dann gab es so einen krassen Coup. Grünes Gewölbe, Diebstahl von diesen ganzen Juwelen dort. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Ja, genau.
Remo-Clan hat die haben ja den Stromkasten abgebrannt draußen. Dann sind sie eingestiegen und haben dort, ich glaube, 600 Millionen bis unbezifferbar X-Wert so mitgenommen. Und danach hat man eigentlich die gesamte Bereitschaftspolizei in Sachsen oder in Dresden zumindest aktiviert und die ganze Stadt durchkämmt und jede Kamera, sag ich mal, jedes Kameravideo, was man finden konnte, eingesammelt.
Boah.
Ob man irgendwo was drauf hatte, so. Und da wurde ja Soko Epaulette dann gegründet und sowas. Ich war jetzt kein Teil der Soko, weil meine Aufgabe war eher, wir hatten so ein Projekt, wir sollten gucken, wie kann man denn Auswertungen von so Videodateien automatisieren, dass du halt irgendwie Gangerkennung hast und Waffenerkennung, Personenerkennung und sowas. Das heißt, in dem Bereich haben wir halt was gemacht. Da kann ich leider nicht so tief reingehen. Aber das habe ich quasi eingeführt so als Projektleiter, habe auch Leute drauf geschult, das war eigentlich dann so dass der Bereich, und ich bin aber auch mal rausgefahren mit zum Beispiel zu einer Durchsuchung Shiny Flakes, sagt euch vielleicht was?
Yep.
Ja.
Nee, was ist?
How to sell drugs online fast.
Ah ja.
Ja, ja, das, genau.
Bro, das habe ich mit dir vorher auch gemacht. Ja. Shiny Flakes sagt ihr nicht. Das ist crazy.
Nee.
Ja, also bei der ersten war ich ja noch nicht dort, aber der ist ja wieder rausgekommen aus dem Knast und hat ja das gleiche Spiel nochmal gemacht, bloß halt diesmal im Darknet. Und dort war ich auch bei der Durchsuchung und auch beim Anwalt von ihm bei der Durchsuchung mit dabei.
Krass. Das ist greifbar. Das kennen, glaube ich, richtig viele.
Ja.
Das heißt, du warst mitbeteiligt, als die den Shiny Flakes gebastelt haben.
Er war nicht mal da beim zweiten Mal. Also wahrscheinlich hat er einen Tipp bekommen oder sowas, weißt du, irgendwie.
Alter.
Weißt du ja mal nie, aber war schon interessant. Also leider ist ich habe auch geguckt vorher, was ChatGPT weiß über so die zweite Durchsuchung. Ist leider nichts bekannt, was da alles gefunden wurde. Deshalb
okay, das heißt vorsichtig sein mit den Infos, die man rauskriegt.
Ja, ja, genau. Da ist wieder Grenze erreicht.
Alter, okay.
Da hat sich Netflix wieder irgendwelche Sachen gesichert, Alter, die Schweine.
Ja. Vielleicht die Rechte. Vielleicht gibt's da nochmal einen zweiten Teil über den Maxchen.
Ist aber krass. Fandest du, für mich jetzt interessant zu wissen, wer sind für dich in deiner Laufbahn die, was du jetzt so gesehen hast? Also verschiedene, du hast ja verschiedene Kriminelle kennengelernt, Delikte.
Ja, safe.
Was ist jetzt für dich, würdest du jetzt mal sagen, Ich formuliere die Frage anders.
Der inspirierendste, wolltest du sagen oder so?
Ja, so der krasseste.
Ähnlich, genau, der krasseste. Weil, also ich sage jetzt mal, es gibt Taten, die romantisiert man. Es gibt hier Bonnie und Clyde, das ist ja eigentlich total kranke Scheiße. Ja. Aber man romantisiert das Weil-Pärchen und Ding. Dann gibt es aber die, die ja wirklich schlau Verbrechen begehen, die jetzt nicht in diesen Bereich fallen, wo ich sage, da würde ich Crash-Out gehen. Blöd gesagt, Steuerhinterziehung. Ist so für mich so ein Delikt. Ja, sollte man nicht machen. Macht mir keine Prüfung, bitte, Bruder. Aber ich finde jetzt, wenn du Steuern hinterziehst, das ist jetzt...
Das ist keine Vergewaltigung so.
Ja, es gibt einen Unterschied.
Ja, safe.
So, und wenn dann jemand das krass macht, sagt man dann so...
Ja, also ich glaube, da können wir wirklich auf den Typen halt kommen. Weil, also wisst ihr, wie viel der umgesetzt hat?
Umreiß doch mal ganz kurz, was ging eigentlich ab, vielleicht auch für die Zuschauer?
Also, okay, also Shiny Flakes war damals 16, 17, irgendwie so, und hat eigentlich den ersten Online-Drogenhandel im Clear Web. Also das heißt, du kannst normal unter Google den Shop finden, wie du Amazon findest, und kannst dort bestellen. Ganz normal, legal, also legal nicht, aber ganz normal in Deutschland kannst du dort bestellen. Und er hat bis zu 200 Päckchen am Tag gepackt. Also bis
alles an Drogen?
Alles, nur Drogen. Das hat er vom Kinderzimmer im Haus seiner Mutter gemacht und hat erzählt. Und die hat auch erzählt, ich habe davon nichts mitbekommen.
Ja, genau.
Mama, bis heute
sagt er das. Verkauft Pokémon-Karten einzeln.
Ja. Genau, also der hat einen Server da stehen gehabt mit kompletter Kundenkartei. Der hat dann komplette so Abfüllsachen so. Und bei der ersten Durchsuchung, das ist alles public, das kann ich auch easy erzählen, haben die Kollegen 300 Kilogramm Drogen dort rausgeholt.
300 Kilo.
Das sind so, also gibt's auch, musst du mal eingeben, Shiny Flakes, gibt's so ein Bild mit so ganz vielen bunten Pillen, MDMA und was nicht alles da, Kilos säckeweise so. Und also der Typ war richtig krass und der hat über 1000 Bitcoin damit umgesetzt. Oder
1000 Bitcoin.
Also wir können es nachrechnen, aber ich weiß, es müsste 1 Milliarde. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt müssten es 1 Milliarde an Wert sein.
Also damals war der Bitcoin ja noch woanders.
Ja, safe. So, ja, genau. Genau. Ja.
Krass. Und war der Typ aber selber so ein Junk oder war das so ein...
Nö, überhaupt nicht. Also gut, überhaupt hat nicht, kann ich nicht Freizeit sagen. Das ist mir aber der hat schon relativ zeitig mit Kreditkarten fälschen und so. Also der war eigentlich ein Krimineller einfach. Und er hat das auch gemacht, weil es ihm Spaß... Also so ein notorischer Krimineller. Okay. Weil es ihm Spaß gemacht hat. Er hat schon in Jugendjahren im Darknet Kreditkartenbetrügereien und sowas gemacht, damit angefangen und dann halt sowas halt aufgebaut. Und auch ich bin safe der Überzeugung, dass er noch genug Kohle übrig hatte nach dem ersten Heist. Und er hat das zweite Mal nur gemacht, for the reason of the game, so.
Okay, weil das ist ja was, das kriegt man nicht so richtig mit. Man kriegt ja immer so ein bisschen vermittelt, so, ah ja, beim Exit dann, ich hab das dann, irgendwann wollte ich so exiten, aber hat nicht geklappt. So mäßig, ne?
Ja.
Weil das ist ja schon mal, also bei mir, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber aus dieser Serie, die ist ja auch, ist ja ganz anders dargestellt.
Ja, klar.
Aber die Doku ist richtig gut.
Ja?
Ja. Auch da ist auch der Leiter vom LKA, das war damals quasi unser oberster Chef im LKA. Geiler Typ, also ich hab den auch... riesigen Respekt an den richtiger Macher gewesen als Polizist.
Voll geil. 300 Kilogramm Drogen, das ist geisteskrank.
Wie versteckst du das?
Im Kinderzimmer?
Ja.
Bruder, mein Kinderzimmer.
Ohne, dass jemand mitbekommt.
So unterm Bett oder was? So.
Ja, das kannst du kaum erzählen.
Nein.
Also, vielleicht machen ja die Eltern mal so die Augen zu, wer weiß, aber nichts wissen. Ja,
aber das sind alles nur Mutmaßungen, ne? Wir wollen hier keine Post vom Anwalt haben, von Maximilian Schmidt.
Ach, passiert sowas?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er drauf ist. Aber, also,
ob er drauf ist, meinst du?
Ja. Aber das war, okay, glaube ich, krass. Das waren so die Cybercrime-Sachen.
Technisch gesehen war der krass.
Ja, safe.
Ja?
Ja.
Also es war schon deep, den zu catchen.
Ja, der wurde ja eigentlich nur gecatcht. Wisst ihr, warum der gecatcht wurde? Weil der hat natürlich, also er hat immer dann mit der Deutschen Post versendet, fleißig seine Pakete jeden Tag.
Mit der Deutschen Post,
Und hat natürlich irgendwelche Fake-Adressen draufgeschrieben. Von wo die natürlich verschickt werden, weil er schreibt natürlich nur nicht seine eigenen Adresse da drauf, sondern er nimmt halt Gustl Müller irgendwo anders her. Und der hat Päckchen nicht ausreichend frankiert gehabt, sodass die Päckchen zurückgekommen sind an diese Fake-Absender, wo halt irgendeine Oma dann so ein Drogenpaket aufgemacht hat.
Oh mein Gott.
Und dann wurde das halt alles natürlich ein bisschen nachgeguckt, kam über verschiedene Verteilzentren, dann hast du das trianguliert, wo wird immer was eingeschmissen, von wo kamen die Pakete, dann überwachst du diese Postsachen, dann triangulierst du die Nummern, die mit dem Sendemast dort sind, dann scrapst du das runter auf ein paar Nummern und dann bleiben halt irgendwie 10 Leute übrig, die auf sowas passen könnten. Da guckst du, welche von den 10 Leuten werden beobachtet an mehreren der Orte, wo es eingeworfen wird. Und dann hat man natürlich auch observiert und irgendwann gehabt. So.
Das hört sich nach einem sehr langen Weg an.
Ja, die haben den auch über 1,5 Jahre gejagt. Also er hat über 1,5 Jahre lang die Päckchen übers Internet verkauft.
Überleg mal, was das für ein Erfolgserlebnis dann sein muss, wenn du endlich dann den hast.
Ja, das haben die auf jeden Fall krass gemacht. Also die das ermittelt haben und so. Richtig heftig.
Alter. 1,5 Jahre. Das klingt Überleg für mich, mal. Was bei manchen, für so manche Straftaten und so klingt für mich 1,5 Jahre jetzt nicht so lang.
Mhm.
Aber 1,5 Jahre, wenn da intensiv was getan wird, ist das schon krass.
So ein Geschäft alleine.
Ja, das ist schon.
Chevy.
Ich hätte gar keinen Bock, 100 Päckchen am Tag wegzubringen, sag ich dir ehrlich.
Nee.
Ich habe so eine Postphobie. Ich hasse es immer zur Post zu gehen.
Echt?
Ja, ja, das ist für mich richtig nervig. Immer sowas verpacken und dann manuell diese Adresse da drauf zu schreiben, ist für mich der Tod, ey. Da geht immer eine halbe Stunde weg oder sowas für nichts. Das hätte auch eine E-Mail sein können, einfach mit einem digitalen Unterschrift fertig, ey.
Stimmt irgendwie schon,
ja.
Naja. Krass, ey.
Das ist richtig. Ich finde es so gerade so. So crazy zum Verarbeiten, wie gesagt, so wenn du so ein normaler Mensch bist, wann kriegst du sowas mit?
Gar nicht. Also, kriegst du am Ende kriegst du eine Zusammenfassung, da ist aber auch nicht alles mit drin irgendwie.
Ja.
Aber dieses.
Geschönt halt irgendwie so, ne?
Mhm. Ja. Du hast halt Einblicke in Dinge, die sieht die normale Bevölkerung so nie. Ist aber eigentlich relevant mal zu wissen, weil hat ja nicht nur, sag ich jetzt mal, auf dieser. Wenn sich jetzt einer Drogen kaufen will, dann kann der sich die kaufen. Dann schadet er sich in erster Linie nur selber.
Ja.
Dann schadet er nochmal, sag ich mal, auf der steuerlichen Seite schadet er jemand. Und der gibt halt jemandem Geld, der mit dem Geld vielleicht irgendwie noch andere dumme Scheiße macht. So.
Und eventuell natürlich seiner Familie, das sind natürlich so Spätfolgen, ne? Wenn du natürlich jetzt süchtig bist, dein ganzes Geld zu Hause raus hast, hast du kein Geld mehr, um deinem Kind Essen zu kaufen oder Kleidung zu kaufen und Beziehung geht dir die Brüche, scheiß Kindheit so, ne? Also ich meine, natürlich hat es auch für dein soziales Umfeld extreme Folgen, wenn du in sowas halt abrutscht. Das muss man natürlich auch mit. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, ein verantwortungsbewusster, erwachsener Single-Mann, alleinlebend, nur er selber und nutzt das halt für sich selber in einem geringen Maße, ja. Who cares?
Ja. Ja, ist keine Gewalttat in dem Sinne. Aber ich gebe dir recht, klar, habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, wenn du jetzt voll abrutschst, dann schon das, was daraus resultiert, ist auch sehr, 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 sehr.
Das sind halt auch Kosten für die Gesellschaft.
Ja.
Dann, ne?
Ja.
Und deshalb sagst du eigentlich, Prävention ist ja eigentlich das, was dort halt helfen soll, dass halt Leute gar nicht erst so da reingehen. Aber jetzt muss ich ja gucken, wie ich hier trinke.
Voll geil. Wie ist das jetzt für dich? Ist es abstrakt alles oder fühlt sich das greifbar an?
Nee, ich sag ja, das ist so, bei mir ist es jetzt so, du siehst es immer in irgendwelchen Serien und so, da wird immer so, weiß ich nicht, da wird es immer so, da kann man das nicht greifen. Also dann siehst du das und denkst schon immer so, ah ja, okay, ah, ist jetzt wirklich passiert.
Aber die springen auch mega schnell, oder? In den Serien immer so, das ist so diese Spannung, die du hast, so Observation. Imagine, du bist irgendwie beim MEK oder sowas und du sitzt dann dort die ganze Nacht und beobachtest so ein fucking Post-Dings da, ne? Bis da mal jemand kommt und was einwirft. Ja. Machst du Fotos, gehst ans Auto, machst eine Wanze unter das Auto, wenn der gerade weg ist, hast eine Minute Zeit oder sowas.
So geil.
Das ist halt, das kommt niemals rüber, so.
Ja, ja, ja.
Privatdetektive?
Mhm.
Habe ich auch mal voll geil gefunden. Ich schwöre, ich habe mal mit einem geredet, der sagt, Junge, die Hälfte der Zeit, ich schwöre, es ist nur rum. Es ist so langweilig.
Das stelle ich mir auch so vor.
Es ist so langweilig.
Halt nicht Detektiv Conan.
Erstens das und zweitens, und dann hat er auch zu mir, vielleicht müssen wir das wieder piepen. Da sagt er, ich sitze eine Woche in meinem Auto. Was juckt mich das, ob dem seine Alte in den anderen... Das hätte ich dem von vornherein sagen können, sonst gibt der mir ja keine 5000 Euro dafür, dass ich Bilder von der mache. Ja. Ist nicht so deep.
Ja, ich frage mich, warum macht man es sich selber?
Gut, ich meine, keine Ahnung, es gibt ja schon Taktiken. Beispielsweise auf der Rollertour gab es eine Situation, das weiß ich noch, das war richtig geil. Mhm. Da haben die zwei Kollegen sich so, ich sage jetzt, im polizeilichen Umfeld darf man nicht Kollegen sagen.
Ja.
Ich check schon. Die zwei Kumpels haben sich unterhalten. Und einer fängt an, was zu reden, der andere fängt an, du hörst jetzt auf. Hör auf, sonst verrätst du hier unsere Taktiken, das machen wir nicht. Aber das ist so, das ist so Daily Business.
Ja.
Aber für dich als Zuhörer alle so,
what?
Komplett. Sehr da war gut. Auf einmal Party, Bier trinken, alles war nebensächlich.
Ja.
Musik wurde genau das, was getrinkt. Du gesagt hast, du Hoxha. Wann so das Auto? Es ja. ist schon. Ich find's krass. Ja. Aber du brauchst auch die Eier.
Ja, also ich muss sagen, MEK finde ich mit am krassesten so. Weil die sind theoretischerweise physically und von Waffen und Technik und Ausrüstung im SEK ja nicht wirklich nachgestellt. So, also, ne, die Jungs müssen und Mädels müssen extrem fit sein. Und du musst aber noch, finde ich, noch dieses Ganze, du darfst keinen Wiedererkennungswert haben. Man kann dich, darf dich nicht so leicht wieder, also, ich?
Schwer.
Sinnlos, ja, ne? Schwer. Also, von Anfang an sinnlos. Du musst verdeckt operieren können. Du musst wirklich so Ninja-Style, ne? Naruto-mäßig unterwegs sein. Und,
Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil einer von beiden ist alles, aber nicht Naruto-mäßig unterwegs, also der ist eine Kante vor dem Herrn.
Ja, die, also, du, es kommt ja dann auch immer, du setzt ja dann, aber ich bin jetzt kein MEK-Kommandoführer, ne? Wenn die das sehen, dann werden die sagen, was labert der Trottel dort, ne?
Nein, also mal, ich verstehe, was du meinst.
In seinem Cybercrime-Büro sitzen und irgendwelche Kipos angucken.
Ah, nee, so. Aber du hast ja recht. Also du hast natürlich, du hast Tattoos, die sind unique.
Ja.
Du hast ein Auftreten, ja. Das ist unique. Du hast okay, nicht so eine Standardfrisur genau. wie ich oder
den schickst du vielleicht zu den Hells Angels irgendwo mit rein oder sowas, ne? Das geht, ja. Wenn er nicht Social Media, aber die haben ja eh alle kennen Social Media und sind nicht bekannt und haben 3 Identitäten oder 5 und noch mehr.
Echt?
Ja, ja.
Gehen wir auch nachher mal rein, finde ich interessant, hatte ich nämlich zum Beispiel auch anders im Kopf. Die sind für mich sehr werbepräsent.
Ja.
Ja. Aber ja. Also, wenn ich auch so sehe, auch ich war zum Beispiel auch mit einer Freundin, die beim SEK ist in Dresden, wo ich zu Besuch war, einen Kaffee trinken. Er hat gesagt, ja, heute früh muss ich jetzt nochmal dahin, weil der Typ war jetzt gerade weg, da konnte man die Batterie erneuern von der Wanze und sowas, da muss ich da nochmal hin. Also die sind ja auch ganze Zeit auf Achse, ne? Die müssen immer, also ich glaube, Privatleben ist da auch schwierig, so.
Es ist auf jeden Fall herausfordernd, fand ich aber tatsächlich auch, was den Schichtbetrieb angeht, und den hast du ja auch gemacht, so von als Außenstehender, auch den fand ich anstrengend, weil du hast ja in diesem, heißt es nicht auch Umlauf?
Ja, Woche? Umlauf, ja, ja.
Dass du hast ja dann immer irgendwie früh, spät,
früh, Nacht. Das ist das beschissenste Modell, was ich kenne. Sorry, wenn ihr das feiert, falls der Polizist zurückkommt. Aber ich finde das 12er-Modell am allergeilsten. Das heißt, 12,5 Stunden Dienst als Dienstgruppenführer, kommst 5.30 Uhr am Morgen an, arbeitest bis 18 Uhr. Dann am nächsten Tag gehst du 17.30 Uhr, fängst du an bis früh um 6 und dann hast du 3 Tage frei. Und dann fängt das wieder von vorne an.
Okay, das heißt, du arbeitest im Prinzip 2 Tage hintereinander mit ausreichend Abstand, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und dann hast du 3 Tage Zeit, sodass dein Rhythmus nicht komplett gefickt wird.
Also 2 eigentlich, weil das erste Tag ist schlaffrei, du kommst aus der Nachtschicht, ja. Den Tag schläfst du, bist komplett, das ist aus okay, wie so ein Waschbär, ne? Ja. Also da ist vorbei. Und dann hast du 2 Tage, um sich zu regenerieren. Aber wenn dann natürlich aufgrund von Personalmangel dazu kommt, dann machen wir noch eine Nacht vor der Nachtschicht und noch einen Tag vor dem Tagdienst und dann noch Schulungstag und dies, das, Ananas, dann hast du wieder hier 800 Stunden gearbeitet und einen Tag frei im Monat. Ja. So. Also das gibt's auch.
Da muss ich auch sagen, da habe ich auch echt Respekt davor. Also gerade, was du nachts. Und es ist ja auch nicht so, als ob da immer was passiert. Also Es passiert wahrscheinlich, also ja. Du hast wahrscheinlich schon Einsätze, aber das sind jetzt keine, wo du sagst, boah, jetzt, dann fährst du mal dahin, dann ja. War es mal laut, dann fährst du dahin, ja, da ist da keiner mehr.
Ja, als Dienstgruppenführer, wenn du drin sitzt, Alter, weißt du, ich habe jede Folge Krabbenfischer geguckt auf D-Max. Also, ja.
Geil.
Ja, ja. Aber es war eine krasse Zeit und dann habe ich halt einen Absprung gemacht.
Das ist auch nochmal ganz, ganz krass. In meinem Kopf ist für mich, also dieses ganze Thema IT ist sowieso ein Skill, den haben nicht so viele. Weil A, musst du es wollen, B, musst du es verstehen. Weil selbst wenn du es mir erklärst, check ich die vielen. Ja. Viele Dinge, ich verstehe sie einfach nicht.
Also ich will heute rausgehen und nicht sagen, hey, ihr habt was nicht verstanden. Das ist so mein Ziel.
Krass.
Das ist gut. Ja. Das ist gut.
Ja.
Dann würde ich nämlich genau einen Stepper zurück machen, um in diese technische Schiene reinzukommen.
Mhm.
Wie sieht denn die Arbeit als Cybersecurity-Cop oder als Cyber-Cop, wie würdest du sagen, wie sieht die tatsächlich aus?
Ja.
Also was ist das Doing?
Ja. Also ihr habt ja vor uns, habe ich euch diese 3 Forensik-Bereiche gegeben.
Ja.
Ne? Also genau. Mobil und sowas. Und das heißt, dort hast du eigentlich immer Beweissachen. Das heißt, du hast irgendjemanden, wo du hinfährst, nimmst dem Sachen ab, läuft ein Verfahren und dann geht's eigentlich hauptsächlich darum, dass du die Beweismittel sicherst und zur Verfügung stellst. Das heißt, du untersuchst den Laptop mit Forensic-Tools, du untersuchst das Handy und versuchst die Nachrichten herzustellen und die Beweissicherung zu übernehmen. Ne? Die Daten, die laufen über, also die Datensicherung läuft über so einen speziellen PC, da läuft ein Skript ab, damit, weil du musst ja auch sehen, es können ja jeder sagen, hey, ihr habt meine Daten verändert oder sowas. Mhm. Das heißt, diese Daten kriegen einen Hash-Wert, nennt sich das. Das ist einfach wie so eine Briefmarke oder wie so ein Gütesiegel, so ein Echtheitssiegel, dass nichts mehr daran verändert wurde. Dann werden die Daten quasi drüber geschoben und dann hast du die auf deinem Forensikrechner und dann untersuchst du die. Und basically ist das eigentlich hauptsächlich das, was du machst. IT-Forensik ist eigentlich die größte, die, oder 90% der Polizeiarbeit ist IT-Forensik. Klingt extrem langweilig. Und 10% sind so Einsätze, wo du halt wieder neue Sachen zum forensischen Aufarbeiten halt so holst.
Aber woher kommen die Daten? Also woher weiß man jetzt, was man...
Also du hast, sagen wir mal irgendein Beispiel, es ist irgendein Kinderpornografie-Ring, ne? Werden im Darknet Kinderpornografie-Sachen geteilt, Ermittler, das machen natürlich dann auch Ermittler dort, ne? Aber ich war jetzt wirklich im IT-Forensik-Bereich, gibt es noch wieder andere Abteilungen, die ermitteln dann natürlich so, dann sind dort drinnen unter falschen Namen, versuchen über Social Engineering, also menschliche Einschleimen und verschiedene menschliche Techniken, dort Fuß zu fassen, gucken, okay, wer ist das, kriegt man die IP-Adresse von dem, dass man es rauskriegt und dann kannst du halt so einen Kinderpornografie-Ring zum Beispiel mal basten. Ne? Dann musst du auch, dann, das ist, finde ich, die krasseste Arbeit, gibt es Kollegen, die müssen sich dann natürlich gucken, wie viel Kinderpornografie-Material ist da drauf und welches Kinderpornografie-Material ist da drauf. Es gibt da zwar, also wo ich aufgehört habe, ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre der, Technik verändert sich, da gab es so einen Hauterkennungsscanner, damit du sehen kannst, der hat automatisch gescannt, wie viel Haut ist auf dem Bild quasi prozentual gegeben, damit du weißt, ob du es dir angucken willst oder nicht.
Okay.
Willst natürlich das, musst du natürlich das, willst nicht, muss das angucken mit möglichst viel Haut. Und dann gibt's halt Kollegen, die müssen sich den ganzen Tag sowas angucken.
Oh, scheiße.
Na, also das ist so, sind so die Teile der Ermittlung und forensische Auswertung, Aufbereitung, das sind so die Sachen, die ein Cybercop macht. Aber auch zum Beispiel so Passfälscher jagen, ne?
Ja.
Da war zum Beispiel auch ein Kollege, war dann auf Mallorca und sowas, ne? Hat einen Passfälscher hochgenommen. Geil. Dann kannst dann auch zusammen mit dem BKA oder mit Europol zusammen manchmal so Sachen machen. Da gibt's schon immer ein paar coole Einsätze, die da anfallen. Aber wirklich 90% der Arbeit ist halt wirklich langweilige Aufarbeitung und Beweisaufarbeitung.
Jetzt gibt's ja, wenn du so, für mich, also diese Forensik, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, du verwischst den mit einem Päckle Gras, dann wird dem sein Handy abgenommen und dann ist für mich diese Forensik, sag ich mal, das ist noch die, was für mich am nächsten irgendwie ist.
So, ne?
Greifbarsten ist. Dann guckt man die Chats durch. Okay, mit wem hat der geschrieben? Der kauft was, der kauft was, der kauft was, der kauft was.
Ja.
Brief, zück, tschüss.
Vorladung raus, fertig.
Genau.
Ja.
Erledigt. Das heißt, du guckst dir eigentlich, du scannst diese Chats, macht wahrscheinlich auch mittlerweile eine KI, dass du nicht alles durchlesen musst. Oder sitzt man da wirklich da und sagt so, ja, okay, jetzt habe ich hier ein Dealer-Handy, jetzt lese ich das alles durch.
Also damals war das noch so, wie gesagt, sechs Jahre her.
Ja.
Vielleicht kann man da nochmal ein Update irgendwann. aber wie gesagt, bei mir gab es ja dann eine Hausdurchsuchung, deshalb habe ich auch leider keinen Kontakt mehr zu den Kollegen dort. Also beziehungsweise haben die den Kontakt natürlich abgebrochen, auch wenn ich nichts verbrochen habe und freigesprochen bin an der Stelle schon mal, ja.
Die Frage darfst du jetzt stellen. Geh mal wieder so richtig da rein. Ah, ja. Alter, das ist genau
das. Was, warum eine Hausdurchsuchung bei ihm war?
Ja. Also ich habe meine Kündigung dann eingereicht.
Ja.
Und das war so mitten Covid, ja, mitten Corona. Ich hatte noch dieses Bartöl-Business nebenbei. Alle Friseure natürlich zu während Covid. Meine Haare sahen aus wie, kannst du dir nicht vorstellen. Und ich hatte so einen Jugendfreund auf Instagram. So, der kam aus meinem ursprünglichen Wohnort. Und ich habe so mit ihm geschrieben und habe so auch so geschrieben, Alter, ich bin so froh, dass ich aus diesem Dreckverein raus bin. Gar keinen Bock mehr auf den Scheiß, weil jetzt auch EncroChat, sagt euch EncroChat was, diese Geheimhandys so.
Ja,
also es waren so verschlüsselte Handys, haben alle Drogendealer genutzt und sowas. Und französische Polizisten haben das quasi hochgenommen. Die haben das, die sind da reingekommen und die konnten Millionen Chat-Nachrichten mitlesen und alles Dings. Und dann haben die quasi ein riesiges Mafia-Netzwerk bis Südamerika-Kartelle und sowas also auffliegen lassen.
Das war eine Plattform, sowas wie heißt das, wo man drauf kann, wo der Wendler so durchgedreht ist?
Ja, also einfach so, Krypto-Handy. Krypto-Handy mit Krypto-Chat.
Okay, das Telegram heißt, oder was?
Ist ein Hardware-Device gewesen. So ein EncroChat-Handy hast du dann quasi und dort drauf. Und ganz ehrlich, also Operational Security nur die 6 Sätzen so von den Verbrechern, weil die haben dort Fotos gemacht von den Drogen, von den Plätzen, wo sie übergeben haben, von ihren Kennzeichen und sowas. Also so, weil die sich so sicher da drin gefühlt haben. Also richtig geisteskrank. Und ich habe halt dem, ja.
Ja, also das heißt, das Handy war jetzt irgendwie nicht mit dem Internet verbunden oder irgendwas? Oder es war ein gesicherter Bereich? Oder
es ist einfach ein verschlüsseltes Handy gewesen, mit verschlüsselten Chats, sodass du halt nicht rankommst, eigentlich nicht rankommst. So, sind halt trotzdem rangekommen, wie es halt immer so ist. Früher oder später ist halt Katz und Maus. Immer Katze im Beispiel. Und ich habe halt mit dem geschrieben so, habe gesagt, hey, willst du nicht mein Bart über dir im Salon einführen und so. Habe gesagt, hey, hast du Bock, mir die Haare zu schneiden, weil ich sehe halt aus wie Kacke. Mhm. Und dann halt auch so ein bisschen so, aber jetzt alles nur Public Information. Ne? Also ich habe halt gesagt, ja, AncroChat ist halt mega heiß so gerade. Und habe so ein Foto aus der Bild-Zeitung in den Chat reingepostet von so einem Folterstuhl in Rotterdam. Da haben die nämlich, also die mexikanischen Kartelle, haben so in Seekontainern für die unliebsamen Leute von sich, haben so einen Zahnarztstuhl mit isoliert von innen, dass kein Schall nach außen dringt und haben dort Folterstühle reingebaut.
Der Geisteskrank. Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Spiegel hat, glaube ich, auch eine Doku rausgebracht. Diese Bilder, die kennt man aber, gell? Die
ja, kann
man
ja genau. Gucken, da gab es so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von ZDF oder sowas. Gibt es solche Dokus auch immer, ne? Ja. Und dann habe ich so ein paar Infos aus dieser Doku dem Typen so geschrieben, ne?
Also Public Information, hast du gerade schon
Public
gesagt.
Information.
Einfach weitergeleitet sozusagen.
Ja, hat mit deinem Job genau, und aber gesagt halt, ich habe mit so einem Scheiß gar keinen Bock. Bin froh, dass ich da raus bin. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. So, was ich nicht wusste, der Typ war selber bei EncroChat.
Nein!
Ja. Ist Deutschtürke gewesen, Abstammung. Also, was jetzt nicht heißt, dass der irgendwie die alle Drogendealer sind oder sowas. Aber er hat kilogrammweise in einem Lagerhaus Kokain geballert gehabt.
Ach, scheiße.
Ja. Und wurde der hochgenommen? Und wer tauchte in seinen Chatnachrichten auf?
Ach, scheiße.
Okay. Und er so, haha, EncroChat, haha.
Genau.
Okay, und jetzt sagt ihr natürlich, Alter, der Typ hat bei uns gekündigt. Der schreibt, der teilt hier Fotos aus Ermittlungsakten.
Der vertickt sein Bartöl.
Die haben nicht mal geguckt, ob das Foto irgendwie hier, die dachten, das ist irgendwie interner. Und interne Information. Und der wird sich doch darüber finanziert haben, will jetzt einen Abgang machen und die Schweiz abhauen und sich absetzen und hat Kohle bekommen von organisierte Kriminalität.
Oh, aber dieses Bild ist halt schon auch schon fertig gezeichnet.
Das haben die auch über Jahre dann aufrechterhalten und nur in diese Richtung. Ermittelt, ne? Die haben nicht einmal entlastend gegenüber mich ermittelt. Die haben wirklich versucht, die dachten, ich bin der Al Capone von Dresden und bin der krasseste Typ dort. So.
Nein, du hast jetzt, also wirklich, deine Kollegen haben dann nicht so gedacht, so, nein, Mann, der doch nicht.
Ja, nee die haben, also für die war das richtig. So, und da war ich ja bei PwC in der Beratung. Und ich habe fürs Bundesinnenministerium, ich hatte so einen verschlüsselten Geheimlaptop vom Bundesinnenministerium zu Hause, weil ich habe für die Sicherheitskonzepte geschrieben bei PwC.
Okay.
Ich habe die Bundesautobahn GmbH auditiert. Ich habe alles versucht, damit die Behörden sicher sind im Public Sector, ne? Und wir waren gerade so bei so einer Prüfung, so BSI Grundschutzpraktiker, das ist so eine Prüfung, die du machst, damit du zertifizieren darfst und so quasi so diesen Basic IT-Schutz bei anderen Behörden.
Okay.
Einschätzen kannst. Ne? Und da klingelt's bei mir und stehen auf einmal 5 oder 4, glaube ich, Polizisten in unserer WG damals noch in Dresden. Und kommt so einer rum und ich hatte so einen Kumpel auf Arbeit bei PwC, Turkan oder so hieß der. Und also auch türkischer Kollege. Und da kommt er so rum, guckt auf meinen Bildschirm, klebt die Kamera als erstes ab. Ich war mitten in der Prüfungsvorbereitung. Sagt, ah, ist das auch so ein Drogendealer hier oder was? Ich dachte so, alter Schwede.
Also.
Okay.
So, da wusste ich schon, das wird unangenehm, richtig unangenehm. So, und da kommt der Besuchsuchungsbefehl, so wie wir das auch aus den Serien oder sowas kennen. Legen Sie mir schön auf den Küchentisch. Verdacht Geheimnisverrat in Verbindung mit gewerblichem Handel von Betäubungsmitteln.
Oh mein Gott.
Ich dachte, Bro, was für einen Film bin ich hier gerade?
Ich bin ja komplett unvorbereitet.
Ja, genau. Und also ich war halt komplett kooperativ. Ich habe denen alles gegeben, was ich so hatte. Die haben nicht mal alles mitgenommen, die Trottel. Ich hatte sogar noch ein Graphene-Handy, weil ich das Pen testen wollte. Graphene ist so ein Betriebssystem, was auch sehr, sehr sicher ist.
Okay.
Geht nur auf so bestimmten Android, also auf bestimmten Google-Geräten. Das haben die nicht mal mitgenommen, obwohl das auf dem Fensterbrett lag. Aber ich habe die dann noch. Also, das wollte ich eigentlich Pen testen, so für mich aus Spaß. Da dachte ich, Alter, wenn die das finden, dann sagen die schon wieder, oh, nächstes Krypto-Handy hier. Dann hatte ich, ich habe ja 2 Dackel Also damals hatte ich eine lange Wurst und der ist so sensibel mit seinem Magen, dass wir den gebarft haben hier mit dieser Frischfleischfütterung. Ja. Und weil ja in diesem Fleisch nicht alles drin ist, musst du den ja so ein bisschen Braunalge oder Grünalge mitgeben und so ein paar Zusätze. Okay. Was hatte ich also in der Küche stehen? Zwei solche Feinwagen.
Oh, scheiße.
Hey, du hast aber auch alles dafür getan, dass sie sagen, hey, Shiny Flakes, bist du's? Der hat so überall eigentlich so die Bilder ausgetauscht. Den Kopf wegeditiert. Ja. Der Typ, der da sitzt, ist ja gar nicht der.
Das wäre der krasseste.
Der ist eigentlich tätowiert,
heißt, der
Bart.
Heißt der Welt.
Und so, kommen sie zu mir, ah, was sind das? Sind das hier ihre Drogen, Messgeräte, Drogenwagen oder sowas? Und so, nein, Mann, ich hab für meinen Hund was ab und so. Aber du hast richtig gesehen, die wollten unbedingt was finden und so. Ich hab denen dann auch den Chat einfach gezeigt. Ja. Das Lustige war, wir hatten von irgendeiner Party noch, wo wir waren, hatten wir Hash-Brownies im Schlafzimmer einfach in so einem, in so einer Dings drinne stehen. In so einer Tupperware.
Die sind einfach so gucken gegangen, hast du so die Kugel, haben sie guckst wieder hingedreht.
Geil wäre gewesen, hätte krieg ich alle.
Ja, ja, gönn dir ruhig.
Nimm mal zwei, und die waren richtig strong, die Dinger. Oh. Ja, nee, war nicht ganz so, also ich fand es nicht ganz so lustig. Die haben alle meine Laptops, vor allen Dingen, ihr wisst ja, wie Corona war. Naja. Und mein Zertifikat, ich hatte das nicht mehr analog. Habt ihr euer analoges Zertifikat aufgehoben? Wahrscheinlich nicht.
Jetzt ich, noch?
Nee, also zu dem Zeitpunkt dann. Ich hatte es nur auf dem Handy.
Diese Impfscheiße, dass du geimpft bist.
Geimpft, entwurmt und geschippt. Genau. auf jeden Fall, die haben ja mein Handy weggenommen. Dann viel Spaß. Du kannst nichts mehr machen. Die haben mein Handy bis heute noch übrigens. Ich habe das nie wieder abgeholt dann dort.
Aber du hättest können mittlerweile.
Mittlerweile hätte ich können, ja, aber die haben am Samstag nie auf, und wenn ich Freitagabend nach Dresden fliege, hat halt keiner Bock am Samstag mehr von der Staatsanwaltschaft dort meine Sachen rauszugeben. Ja. Also habe ich das alte MacBook mal abgeschrieben und das alte Handy und das alte iPad, was die da noch haben. Aber ja, also das war extrem krass.
Aber das ist doch auch krass, weil so, du wirst doch dann direkt, oder? Also es heißt ja immer so Unschuldsvermutung und sowas, aber man wird doch trotzdem direkt... Also auch Nachbarn und so, wenn die das, die kriegen doch sowas mit, oder? Wenn bei dir auf einmal
ja,
so...
Ja, ich war so froh, dass ich zwei Monate später in die Schweiz gezogen bin. Aber weißt du, wie mir der Arsch ging? Ich habe in der Schweiz im Defense-Bereich bei einem Rüstungskonzern angefangen, in der Schweiz. Mit Sicherheitsüberprüfungen, höchste, die du Ausländer kriegen kannst. Und dann hast du so ein Verfahren laufen wegen Geheimnisverrat.
Ja, klar.
Das hätte mir mein komplettes Leben zerstören können.
Wie ging das dann aus? Also wie haben die das bewertet? Weil wie funktioniert denn das? Also die haben dann die Hausdurchsuchung gemacht. Ja. Dann wird da irgendwie geguckt. Das dauert ja auch seine Zeit.
Ja, 4 Stunden oder so waren die bei mir. Haben alle an Technik mitgenommen so. Okay. Ne? Und dann haben die Daten alle gesichert. So, das ist dann Forensik. Ne? Meine PwC-Laptops, von PwC wurde ich dann erstmal freigestellt.
Klar.
Ja? Also wenn du fürs Bundesinnenministerium eigentlich machst und hast dann so ein Verfahren, kommt vielleicht nicht ganz so geil.
Naja.
Aber war bezahlt freigestellt.
Da haben wir die Unschuldsvermutung.
Genau. Ja. Und dann haben die meine Laptops wieder rausgegeben, von PwC zumindest die Arbeitslaptops. Und dann ging das 2,5 Jahre. Über 2 Jahre in der Schweiz, bis das Ding dann abgeschlossen war. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Strafanwältin. Die haben erst die Akte nicht rausgegeben, verspätet. Dann wieder das nicht, dann haben Sachen gefehlt. Dann haben die nur wirklich belastend ermittelt. Die haben meine ganzen Kumpels, haben die alle vernommen. Also auch, ich habe ja viele Freunde, auch die dann danach mehr zur Polizei gegangen bin. War so ein bisschen das Vorbild, der erste in der Freundesgruppe, der zur Polizei geht. Dann siehst du, der kriegt 1300 Euro im Studium. Schon so der fette Macker dann so, im Studiebereich, weißt du. Und dann haben alle gesagt, oh geil, das will ich auch machen. Und die haben denen auch so Fragen gestellt. Ja, ist der hier so irgendwie so Drogenboss? Hat der Geheimnisse verkauft? Wie hat er seine Wohnungen? Der hat doch seine Wohnungen auch so suggestiv. Er hat doch seine Wohnungen mit Geheimnisgeld oder Drogengeld bezahlt, oder? Und sowas. Also du siehst ja dann, was die Leute in den Zeugenaussagen geantwortet haben und was für Fragen die gestellt haben. Und es war geisteskrank, ne? In ihrem Kopf war wirklich das Bild von mir als absolut krasser Krimineller, so. Ja.
Man sagt ja, dass es sind immer die Leute, die nicht danach aussehen, so ein bisschen, sagt man ja.
Ja. Und aber ich sehe ja voll danach aus. Also kann ich ja nicht sein.
Das ist so dumm, hätte ich gleich sagen können. Ja. Hey, ich bin tätowiert, ich bin
so
nicht
so einfach.
Ja.
Krass.
Ja.
Aber deine Freunde, wie war das denn so? Also wie war das für dich jetzt mit, also gerade im privaten Umfeld?
es ging eigentlich, also die haben eigentlich alle zu mir, also meine wirklich guten Freunde, die wussten ja auch, dass ich niemals so, die wussten ja auch, was ich für eine Karriere vor mir habe. Ne? Also PwC, Rüstungsbereich Schweiz, da würde ich nicht mal für irgendwie 500.000 Drogengeld, würdest du doch sowas wegschmeißen, was du in der Schweiz in 3,5 Jahren verdienst oder so. Ne? Also,
ja, das macht nicht also, so richtig
macht
Sinn.
Keinen Sinn. So, ne? Also,
krass. So krass, aber ich finde das mies.
Ja, ist krass gewesen.
Das hat gerade mein Kumpel, der das damals, erinnerst du dich, als ich in die Leitplanke reingeheizt bin?
Ja.
Das war blöd, kann ich jetzt auch sagen, ist ja scheißegal.
Ja.
Ich bin von Stuttgart heimgefahren, wir hatten ein langes Event.
Ja.
Heimgefahren, B10 eingepennt.
Ja.
Leitplanke rein, bam, andere Fahrbahnseite wieder aufgewacht und so, also richtig kritisch.
Aber hast du nicht gesagt, dass du eingepennt bist, oder?
Nee, ich bin ja auch nicht eingepennt.
Genau, dir ging es eigentlich gut.
Nee, das ist ja auch nur, also das du ist hast dein erzählerisch.
Handy, du hast dein Handy gesucht im Fußraum.
Nein, gar nicht, wo unaufmerksam.
Weil irgendwo, ja, Wasserflasche ist runtergefallen aus. Genau, irgendwas, ja. Unaufmerksam, genau.
Ufos halt. Und genau. Dann,
das ist immer ganz wichtig, auch für euch da draußen. Ja. Ist nämlich der Unterschied zwischen Ordnungswidrigkeit oder einer Verkehrsstraftat. Für ein Fahrzeug ohne die körperliche Eignung.
Genau. Deswegen, also ich erzähle jetzt die Geschichte reißerisch. Ne?
Ja, ja.
So, also in dem Moment, als ich eingepennt bin, aka unaufmerksam war, bin ich dann in die Leitplanke reingeheizt. Es war Kanada, nichts passiert, aber trotzdem blöd.
Lange Rede, wie viel Kassala bist du da rein?
130.
Wie viel Schutzengel hattest du an dem Tag? Ey?
Alle. Die waren alle da. Seitdem, ich muss mein Konto wieder auffüllen, sag mal so. Jedenfalls bin ich erschrocken. Ich bin einfach so erschrocken, dass das passiert ist, dass ich heimgefahren bin. Dann stehe ich zu Hause und ich habe so geguckt, weißt du, es macht ja so bumm, du guckst. Und dann guckst du in den Rückspiegel und da ist nichts und niemand ist und ich bin einfach heimgefahren aus Schreck. Ja. Dann stehe ich zu Hause so und guckst das Auto und denk,
sieht gut aus.
Von vorne bis hinten komplett gefickt. Nichts Kratzer. Also da war noch in meinem Kratzer, war ein bisschen Auto zu erkennen. So richtig. Und dann dachte ich so, scheiße, was machst du jetzt? Bist du weggefahren? Fahre ich da wieder hin. Stell mich hin, ruf die Polizei.
Mhm.
Dann dachte ich,
smarter Move eigentlich so.
Ja, weiß nicht. Dann bin ich aber, bin ich rein. Es war schon früh morgens, deswegen war deswegen auch so unaufmerksam.
Ja.
Und dann ich konnte natürlich nicht pennen, klar. Dann bin ich morgens und bin ich anderthalb Stunden später bin ich aus dem Bett raus. Und dachte, Gott, ich fahre einfach hin. Ich rufe die Polizei. Dann fahre ich dahin. Dann war diese Stelle schon markiert.
Scheiße.
Dann dachte ich, fuck, jetzt bin ich gefickt.
Ja.
Fahr zurück, fahr ins Geschäft, stell die Karre dahin. Ich denk so, KG, was mach ich jetzt? Klar, sofort natürlich irgendwie gebeichtet, sag ich jetzt mal.
Selbststeller so, ja.
Also nicht der Polizei erstmal.
Okay, für dich aber.
Sondern ich hab dann Gott. Halt, genau, Gott und meinem Chef, der damals auch Gott war quasi. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und ehrlicherweise muss man sagen, da Shoutout, da war nichts mit Drängen oder keine Ahnung was. Ich meine, das Kind war in den Brunnen gefallen, was machen wir? Anwalt angerufen, der sagt, du Depp. Hat mir dann erklärt, was in der Theorie vielleicht andere mal gemacht haben.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn, bleibst du ja so oder so auf dem Schaden sitzen.
Ja.
Ich habe da 25.000 reingeballert. Ja. Und dann habe ich lange überlegt und ich schwöre, ich wollte es irgendwie vertuschen. Ich wollte es vertuschen, aber ich habe es nicht ausgehalten. Und ich habe es einfach nicht ausgehalten, bin ich zur Polizei gefahren. Davor habe ich meinen Kumpel angerufen und gesagt, du pass auf, das und das ist passiert, der ist bei der Polizei. Und der sagt zu mir, es gibt zwei Dinge. Ich rate dir zu nichts. Es gibt nur eine Sache. Die Leute, die Gutes wollen, denen widerfährt meistens dann nichts Gutes.
Mhm.
Meistens kommt die davon, die dreisten siegen.
Dreist gewinnt.
Dreist gewinnt, genau.
Immer.
So. Und er hat gesagt, er rät mir zu nichts. Moralisch gesehen, da ist ein Schaden entstanden. Es ist niemand anderem was passiert. Du hast den größten Schaden bei dir. Mhm. Plus die Stadt ein bisschen was, ist nicht so deep.
Hast du eh schon mit Sternen abgegolten, das Ding.
Mach dir keinen Kopf, genau, so, zack, du hast keine GTA-Sterne mehr an sich. dann habe ich mich aber trotzdem gestellt. Und dann muss ich sagen, da war der Polizist damals, der war so korrekt, der guckt mich an. Und dann sage ich so, du warst nicht am Handy, oder?
Nein.
Und dann sage ich, und ich dachte so, Bruder, wenn du wüsstest. Dann habe ich so gesagt, nee, war ich echt nicht. Und ich musste nicht lügen, das war richtig geil. Also ich musste ihm quasi meine Unachtsamkeit nicht erklären.
Ja.
Das war sehr korrekt, dann haben wir beim Straßenverkehrsamt angerufen, weil die damals es dann markieren. Also die fahren dann fällt denen auf, da ist ein neuer Schaden, ist ja dann verkehrs- und sicherheitsrelevant, weil die gibt er danach und so.
Ja, ja.
Dann hat er gesagt, pass auf, ich frage mal nach, ob die schon eine Anzeige geschrieben haben. Das passiert nicht oft, dass sich die Leute stellen. wenn wir es abwenden können, machen wir das. Und nice. Ich war schon über diese 24 Stunden raus. Da gibt es so eine 24-Stunden-Regel. Die haben noch keine Anzeige geschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. 35 Euro. Mhm. Grüße gehen raus. Bester Polizist, EU West. Genau so, weil wenn die Leute bei kleinen Vergehen sich dann immer noch stellen dürfen und es passiert nichts, dann machen die das und alles geht seinen gewohnten Weg. Das Einzige, was er zu mir gesagt hat, es kann sein, dass irgendwann mal die kommen und sagen, pass auf, diese Leitplanke, diesen Teil muss er setzen, da gibt es aber so eine Höchstgrenze. Er sagt, das Schlimmste, was dir bei jetzt passieren kann, sind 2000 Euro Selbstbeteiligung. Ja. Das ist das Schlimmste. Deine Versicherung vom Auto greift. Greift alles. Greift alles.
Gott sei Dank.
Weil warst du unaufmerksam.
Ja.
Kann ja passieren.
Gott sei Dank. Aber du hast einen guten moralischen Kompass. Also so, weißt du, wenn du das so nicht aushältst, heißt das halt, dass du so moralisch gesehen schon ein feiner Kerl bist.
Ja, weiß ich nicht. Was sagst du? Schon, eigentlich an sich.
Was hättest du gemacht?
Gut, ich hab's da eigentlich auch so miterlebt, gell?
Ach, du warst Beifahrer.
Nein, nee.
Nicht so, ne?
Aber das war, ich erinnere mich an den Tag, als wäre es gestern gewesen.
Okay, also emotionale Beihilfe, also oder Hilfe, dass er emotional nicht komplett durchdreht.
Also ich habe es verstanden, Simon war damals schon sehr, wie soll ich sagen, du warst sehr, also ihn hat's übelst mitgenommen, du konntest kein Wort mehr mit ihm reden, kein Wort mehr wirklich. Und
guck mal, wie dumm, bisschen Leitplanke. Was ist los, Alter?
Trotzdem.
Seitdem bin ich kein Gangster mehr, Mann. Was geht? Brauch kein Glückwürfel mehr.
Nee, deswegen. Keine Ahnung, war ich mir irgendwie auch sicher, dass er die richtige Entscheidung treffen wird. So.
Aber wie dumm. Du hast gerade ein Kind, weißt du? Du hast gerade ein Kind. Ich habe gekündigt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Digga, dann heiz ich. Das war an meinem letzten Arbeitstag. Ja. Das ist kein Witz.
Fuck.
Mein letzter Arbeitstag mit meinem Dienstwagen.
Ja. Cayenne oder was hast du da dran
gemacht? Nee, das war ein Audi A3, Gott sei Dank.
Ah, okay. Ja.
Gott sei Dank.
Aber trotzdem nichts aus Zuffenhausen, dann ist ja egal.
Nein, aber das wäre ja noch schlimmer gewesen. Also was jetzt den Schaden für die Firma angeht, also so betragsmäßig.
Boah, Junge.
Ja, das war miese Scheiße. Was machst du dann? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst irgendwie zu vertuschen, dann...
Ja,
dann
geht immer schief, ey.
So. Dann hast du ein Kind zu Hause.
Ja, das irgendwann nicht mehr von den Aussagen und so, weißt du, das war...
Ja.
Nee, was meinst du, was das für eine Runde macht? Und weißt du, was dann im Geschäft abging? Alles so, ja, der war besoffen. Weil wir waren halt bei dem Event.
Ja, klar, 100%.
Da war halt Marketing-Treff.
Ja.
Der war besoffen. Aber ich bin da nicht besoffen reingeheizt. Wenn, dann wüsste ich ja wenigstens, dann würde ich ja sagen, ja, okay, ich habe gesoffen, dann bin ich da reingeheizt. Alter.
Ja.
Aber ich bin einfach nur straight up unaufmerksam gewesen.
Genau. Okay.
So.
Ja, aber geile Story.
Geile Story.
Also,
wissen wir, wie es hingekommen. Voll abgedriftet. Damit schlagen wir ganz kurz die Brücke. Ich gehe kurz Pipi machen.
Ja.
Du darfst einmal kurz übernehmen, okay?
Wow, okay.
Ja, da müssen wir halt jetzt wirklich schnell durchballern, was die Station angeht und dann eher halt noch so ein bisschen auf die Fragen und vielleicht so ganz kurze Anleitungen geben, was die Leute eigentlich machen können. So. Weil ich glaube, das ist, oder ich muss halt nochmal wiederkommen. So.
Oder du musst nochmal wiederkommen. Gibt es auch die Möglichkeit.
Ja. Also Schweiz war ich relativ kurz beim Rüstungskonzern. War nicht schön. So. Dann war ich halt bei eBay nochmal ein halbes Jahr. Dort habe ich Incident Response gemacht. Das ist eigentlich relativ cool. Incident Response bedeutet, also du bist eigentlich wie die Feuerwehr für die IT. Das heißt, Firmen werden gehackt, die werden verschlüsselt und dann rufen die dich an und dann kommst du halt dorthin und hilfst denen, dass die wieder arbeiten können. Also das ist so ganz, ganz grob erklärt. Und wenn die halt kein System haben, wo du sogenannte Logs, also wir reden in der Cybersecurity immer von dem, was wir sehen müssen, um nachzuvollziehen, was passiert ist. Logs heißt das, Logfiles. Und wir sagen immer, no logs, no crime. Und wenn die keine Logs hatten vorher, bevor die verschlüsselt worden sind, dann ist mein wichtigstes Forensik-Tool in 3 Kubikmeter Altmetallcontainer. Weil ich dann alles reinschmeiße, was die haben und alles, was verschlüsselt ist. Und dann kannst du mal gucken irgendwie, wie du halt dann mal fix 2, 3, ich weiß nicht, wie viel habt ihr, also darfst du vielleicht nicht sagen im Geschäft, aber keine Ahnung, so ein Autohaus hat ja manchmal so 200-300 Laptops oder so, je nachdem wie groß es ist, wie viele Standorte.
Ja, das ist schon ein bisschen hardcore bei uns.
Ja, genau. Und dann hast du noch ein paar Server und dies, das. Mhm. Und stell dir vor, du kannst das alles von heute auf morgen wegschmeißen und neu kaufen.
Alter.
Ja. Ja, und danach bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Erst als Freelancer im Banking-Bereich und dann habe ich meinen ersten Angestellten gehabt, GmbH gegründet. Dann habe ich Ozan kennengelernt. Ozan ist mein CTO. Der Typ ist 23, absoluter Crack. Ja. Absoluter Crack, ja. Kommt auch, also alle meine Angestellten sind eigentlich aus Deutschland ursprünglich.
Okay. Da zieht sich sowas durch.
Ja, genau. Und mit ihm habe ich eigentlich zusammen, haben wir die Software entwickelt, die wir jetzt verkaufen auch. Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen zu dieser Software? Sag ich jetzt mal, ist das was, wo du sagst, hey, das ist eigentlich unkompliziert, aber viele, also in unserem Bereich Social Media mäßig, viele Mittelständler zum Beispiel machen es ja noch nicht so richtig.
Ja.
Es ist nicht so deep, du kannst mit wenigen oder kleinen Mitteln kannst du viel erreichen. War das dann auch so, dass du gesagt hast, hey, da gibt's einfach ein Leck, da ist ein Bedarf da, den kann man relativ einfach decken, man muss den nur zeigen.
Ja. Oder wie kam's? Safe. Also das Problem war, das System, was am zuverlässigsten Angriffe erkennt, das ist ein System, das bindet von allen Sachen, die du hast, Laptop, Handy, Server, bla, alles in einer Plattform zentral die Übersicht. Okay. Das nennt sich SIEM. Klingt schwierig, einfach so akzeptieren. Das ist ein System, da gehen alle Logs zusammen zentral an einen Ort.
Ja.
Und das konnten sich KMUs bisher eigentlich nicht leisten. Weil da kostet so, ich sag mal so, 1000 Geräte, wenn du 1000 Geräte hast, wird das nach Gigabyte bei den großen Amerikanern abgerechnet und dann zahlst du irgendwie 60.000 im Monat dafür.
Was?
Ja, das kann sich keiner leisten.
60.000?
Ja.
What the fuck?
Ja. Und da haben wir gesagt, hey, das können wir doch viel besser, viel günstiger bauen. Aber es ist nicht leicht nachzubauen, was wir, also es ist wirklich Deep Tech. Also wir haben da wirklich sehr viel Entwicklungszeit und Arbeit reingesteckt und krasses Wissen. Und wir haben gesagt, hey, wir machen eine Plattform, wo halt das ist und auch so Schwachstellenerkennung, Schutz von allen IT-Systemen, Live-Schutz. So wir gucken nach E-Mails, ob deine E-Mail-Adresse in irgendwelchen Breaches dabei waren. Das können wir alles von allen Mitarbeitern von der Firma automatisch reinfeeden. Und so, und das haben wir eigentlich so gesagt, so eine Plattform für KMUs, die sich jeder leisten kann. Das war so das Ziel eigentlich. Ja. Weil das interessiert die Amerikaner, also die großen Firmen interessiert die auch nicht, das ist überhaupt nicht in ihr Marktsegment.
Ja.
Die reden gar nicht mit dir, wenn du da so, keine Ahnung, so klein bist. Und wir haben ja auch so Tierärzte und sowas als Kunden, ne? Oh, jetzt ist alle, fuck my life.
Ist Akku leer?
Ja.
Bist du ein Fächer?
Nee, ja, das ist gut. Ich glaub,
gut, aber ich meine, zu Recht auch. Also egal wo, welches Unternehmen, ich stelle mir das, also du hast ja überall die persönlichen Daten. Ob das jetzt der Hund ist oder nicht, spielt ja keine Rolle, weil der Besitzer ist ja komplett hinterlegt.
Ja.
Adresse, es ist ja alles da.
Ja.
Vielleicht an der Stelle, was jetzt, was mich jetzt interessieren würde, vielleicht kurz gefasst, warum ist es wichtig, als Unternehmen das zu sichern? Was sind da die Risiken? Ich hab's mal miterlebt, aber vielleicht für die, die das jetzt noch gar nicht
unschön, haben. Ne? Also erstmal natürlich, also Reputationsschaden ist enorm. Das denken viele gar nicht. Aber wenn du gehackt wirst, es kommt auch raus. Es ist so wie bei so einem Unfall, es kommt raus früher oder später. So, ne? Also die versuchen auch, viele haben es früher mal versucht zu vertuschen.
Ja.
Zu vertuschen, es funktioniert nicht. Es kommt irgendwann raus, irgendwer quatscht von den Mitarbeitern so. Ne? Und dann kauft keiner mehr bei dir. So. Dann hast du natürlich Strafen, gesetzliche Strafen, wenn du dich nicht ordentlich drum gekümmert hast, Datenschutzverstöße etc., dies, das. Ne? Und das kann ganz einfach wirklich, das wird jetzt ganz einfach abbilden. Das dritte sind Hardwarekosten, die sind heutzutage nicht mehr zu unterscheiden, zu unterschätzen.
Ja.
HP zum Beispiel, RAM, weißt du, RAM, Arbeitsspeicher, ausverkauft für dieses Jahr. Festplatten, ausverkauft für dieses Jahr.
Boah, ne?
Und dann kostet halt hier so ein RAM-Riegel 3000 mittlerweile und sowas. Gibt's ja auch Reels dazu hier, ich bin jetzt reich hier, ich habe 3 RAM-Regler und sowas.
Krass.
Genau, also die Wiederbeschaffung ist derzeit extrem schwierig. Das heißt, da hast du enorme Kosten, dann hast du natürlich Forensikkosten für uns, wenn ich und meine Jungs dort einreiten und die Hütte wieder zum Laufen bringen. Und dann hast du im Worst Case Lösegeldzahlungen.
Ja.
Ne? Mittlerweile ist es oft so, wenn du eine Cyberversicherung hast, kannst du aber den Erpressern deine Police hinschicken, dann tun die diese Forderungssumme anpassen auf die Höchstsumme deiner abgesicherten Police.
Oh mein Gott, Alter, what the fuck, okay, krass.
Ja, ja.
Zahlen die Leute auch Lösegeld dann?
Ja, 50% zahlen ungefähr. Und im Durchschnitt, also ich hab erst bei BMW halt auf der Mitgliederversammlung der Händler eine Keynote gehalten dazu, weil gerade Automotive-Sektor ist für mich mega interessant. Und 40% der Unternehmen brauchen 1 bis 3 Monate, um wieder an den Start zu gehen.
Boah.
Das ist hart. 3 Monate ist heftig. Ja. Überleg mal, 1 Quartal.
Ja, das kann für viele den Tod bedeuten. Ne? Also, wenn so eine Gruppe, also nicht jeder wird ja von so einer Gruppe angegriffen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt 2 verschiedene, um das ganz einfach zu erklären. Entweder du hast so, sag ich mal, diese Hobby-Hacker, die mittlerweile mit KI natürlich auch relativ fix sind, was alles betrifft. Und die scannen automatisch eigentlich, die können die gesamte IP-Range von Berlin, sagen wir mal so, Berlin abscannen nach irgendeiner bekannten Schwachstelle, die die ausnutzen können, um bei dir drauf zu kommen.
Ja.
So, und wenn du dann halt wieder nicht deinen Patch eingespielt hast von Windows oder sowas, dann bist du halt mit dran. Ne? Und das können die im Endeffekt massenhaft machen. So, und wenn dann eine Schwachstelle reicht denen halt oft aus, um reinzukommen.
Ja.
Und dann, was denkt ihr, wie lange sind so Hacker in so einem Unternehmen, bis die fertig sind so im Durchschnitt?
Wie meinst du? Also, ich glaube, wahrscheinlich ist es
viel schneller.
Bis die sagen, ich habe jetzt alles und dann...
Genau, oder wie lange die so schauen oder bis du die erkennst oder irgendwas so.
Boah, also ich sag mal, bis du die erkennst, wahrscheinlich Ewigkeiten. Aber wie schnell sind die fertig? Einen Tag vielleicht? Sind die durch?
Naja, also im Durchschnitt, willst du noch raten?
Ja, ja, rat mal.
20 Stunden.
Also im Durchschnitt sind so dedizierte Angriffe vom Unternehmen, sind die Angreifer bis zu 200 Tage im Unternehmen.
Also bis die erkannt werden oder bis die alles haben?
Bis die erkannt werden. So. Und,
okay,
weil ich dachte, sie müssen aber auch je nach Firewall, je nachdem, was du einsetzt, müssen die natürlich sehr fein und granular, die haben da extra Exfiltration-People dafür, die das quasi fachmännisch machen, dass du sehr kleine Datenmengen abziehst.
Ah, okay, das heißt, wenn die in einem Tag das durchziehen würden, wärst du halt schnell erkennbar, weil...
Ja, ja.
Ah, okay. Digga, 200 Tage, das heißt, der chillt so, ich bin jetzt hier, ja, der chillt so seit einem Jahr mit mir.
Der guckt die ganze Zeit alle E-Mails an, der guckt vielleicht noch, weißt du, auch so diese ganzen Sachen, so halt so Deepfake, ne, auf einmal hier dein Chef als Deepfake und sagt, der Finanzsekretärin oder sowas überweist mir dahin jetzt 1,5 Mio, ich will eine Akquisition machen. Wenn die halt die ganze Zeit alle Mails mitlesen, haben wir Zugriff auf den Account der Sekretärin, können sogar E-Mail, also können Rechnungen fälschen und alles, da können die halt einen viel größeren Heist halt dran draus ballern, als wenn die jetzt bloß einfach ein paar Daten abziehen. Also. Zum Beispiel.
Ja. Stimmt. Klar, ist ja nicht so wie diese typischen Phishing-Mails. Hallo, an Katrin. Bitte überweise 400.000 Euro an Simon.
Ja, genau. Ja.
Ja, Bruder, da habe ich dran geglaubt. Aber niemand wollte mich heiraten. Stimmt, ja. Also nichts Offensichtliches. Krass. Ja.
Ja.
Okay. Krass. Bevor wir da deep reingehen, könnte ich jetzt erkennen, dass ich gehackt bin? Also ich jetzt privat, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe kein Dings.
Achso, was hast du an...
Du ganz normal. Also
Windows Ahnung, Defender so, wahrscheinlich hier so ganz normal auf deinem PC oder was? Oder?
Ja, Avira oder das, was dann halt mit dem PC Avira mitkommt. Oder also Avira habe ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist echt der Windows Defender beim Dings. Jetzt habe ich einen Mac, der hat auch nochmal was Separates.
Ja.
Dann beim iPhone, klar, da mache ich ja gar nichts. Also für euch da draußen, ich bin gesichert durch Tech-Teddy, ihr könnt nichts machen. Aber davor habe ich nichts gemacht. Aber verstehst du was? Also ich habe nichts installiert, um...
Und Patch-Routines, also patchst du regelmäßig deine Geräte immer, wenn das rauskommt, sofort rein damit? Oder liegen dann auch mal so 3-4 Wochen so Patches rum?
Also die neuesten Updates meinst du? Mhm. Wenn ich, ehrlicherweise, wenn ich die Nachricht bekomme, es passt gerade nicht, dann drücke ich es weg. Oft aktualisiert es über Nacht, aber es kann auch mal vorkommen, dass ich das nicht mitkriege, dass ein Update da ist.
Ja, manchmal fällt das auch über Nacht oder sowas. Bandbreite reicht nicht aus, Akku reicht nicht aus oder sonst was.
Ja, das weiß.
Also zum Beispiel gab es im Januar eine relativ große... Schwachstelle beim iOS auf iPhones.
Okay.
Da konnte Spyware quasi installiert werden, ohne dass das Handy halt merkt. So, ne?
Spyware heißt, genau.
Du wirst ausspionieren, die können halt alles sehen, was du halt so an Eingaben machst, deine Fotos und alles sowas. Also alles, dein ganzes Privatleben eigentlich. So.
Können die das auch ziehen, so wie die Daten dort sind? Oder können die nur sehen?
Theoretischerweise auch ziehen. Ja. Aber denen geht es eigentlich weniger um deine Bilder, mehr um die Eingaben bei deinem Online-Banking.
Ja, na klar.
Oder deine Accounts so, ne? Weil die verkaufen dann dein Netflix-Account, dein Dings. Ja. So eine Identität von dir, selbst die Leute immer sagen, ich habe ja nichts, hab hier, was wollen die meine 300 Euro auf dem Konto abholen? Aber so eine digitale Identität mit so schön Pass dabei und Kreditkarte und deiner Adresse, so 700 US-Dollar wird die gehandelt im Darknet.
Crazy.
Ja, ja. So, wenn du da halt 1000 Leute irgendwie abfarmst im Monat, ne? Ja, 700.
Ist das was automatisiert funktioniert oder ist das was, wo dann wirklich so ein Typ da sitzt und dann sagt, ich guck mir jetzt den Florian an?
Also die Exfiltration kann automatisiert stattfinden, aber mittlerweile ist man, jetzt schwenken wir natürlich von Unternehmen auf Privatpersonen.
Ja.
Und bei Privatpersonen ist es sehr, sehr häufig so, dass so Passwort-Spraying gemacht wird.
Mhm.
Das heißt, die Hacker kaufen sich irgend so ein Händler wird mal wieder gehackt, da gehen alle Händlerdaten, alle Kreditkarten und so, alle Passwort oder Nutzernamen, gehen alle ins Darknet. Dann kaufe ich mir irgendwie 10.000 Nutzernamen und Passwörter von Leuten und dann gucke ich mit deiner E-Mail-Adresse, kann ich dann ausfinden, wo bist du überall angemeldet, und dann probiere ich überall dort bei allen deinen Accounts durch, ob du das gleiche Username, Passwort hast oder drei davon und sowas.
Also wie
das Passwort-Spraying, genau. Okay. So, und wenn du das halt hast, dann kriege ich halt deine Netflix-Accounts und dann kann ich die halt verkaufen oder sowas alles.
Okay,
so ist es mehr bei Privatpersonen, als dass du jetzt gezielt ins Visier genommen wirst. Also klar, wenn du ein High-Value-Target bist, also wir hatten auch einen Kunde in Berlin, die haben aber auch eine Hausverwaltung und so, also die sind auch privat und dann ein bisschen besser situiert. Und dort sind die Hacker auch auf 6 Bankkonten und haben die wirklich aktiv angegriffen, dann angerufen mit einer Nummer von der Commerzbank, Support offiziell, alles klang auch perfekt. Die hatten alle Informationen von denen über Monate abgegriffen und haben dann genau gesagt, dass die da drauf müssen. Das sind komische Aktivitäten, gib jetzt die Tanne und sowas, ne?
Ja, okay.
Ja. Wir müssen sowas noch erkennen lernen.
Also ja, es ist mittlerweile extrem, extrem umfangreich, so zu verteidigen. Deepfakes, Phishing, bla. Und es reicht halt immer nur ein Fehler aus, dass du halt am Arsch bist. So, ne? Das ist so dieser Angreifervorteil, ne? Eine Asymmetrie im Angriff.
Das heißt, du würdest sagen, für die Unternehmen gibt es ein Programm, das automatisiert schon ganz, ganz viel abwendet. Und was passiert, wenn die dann doch irgendwie das schaffen? Dann ruft man hier an und dann sagst du, okay, alles gleich.
Das kriegen wir mit. Also wir haben auch so Managed Detection Response. Das heißt, wir gucken halt die ganze Zeit drauf, was bei dir passiert. Okay. Und unsere Plattform macht fast alles mittlerweile automatisch oder sehr, sehr viel. Und wir können auch, wenn das halt sowas sieht, solche komischen Aktivitäten, früh um 3 bei Margret aus dem Marketing, auf jeden Fall irgendeine Anmeldung, dann isoliert das die Butze auch, also den Laptop auch automatisiert bei uns. So.
Okay.
Und dann können wir entspannt am nächsten Tag drauf gucken. Aber wir hatten jetzt quasi ein Autohaus, was angegriffen wurde, die hatten noch nichts von uns. Da haben wir innerhalb von einer Woche komplett das System ausgerollt und haben die dann live verteidigt. Von einer richtigen Ransomware-Gruppe, Akira-Ransomware-Gruppe. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Könntest du also, das mal so übersetzt es mal in so unsere Deppensprache.
Pass auf, also, ich gehe mit denen ins Gespräch rein. Wir haben Interesse, deine Software zu kaufen. So, klingt gut, klingt vernünftig, Preis ist alles gut. Lass uns die nächste Woche oder so zusammensetzen, wie wir es machen. Einen Tag später ruft er an, wir haben ein Problem. Das LKA hat uns gerade angerufen. Daten von uns sind im Darknet verfügbar zum Verkauf. Die haben schon Daten abgezogen. Das LKA sagt, innerhalb der nächsten 7 Tage wird unser komplettes Autohaus verschlüsselt, wenn wir jetzt nichts machen. Das war so die Ausgangssituation. Also wir, Alarm. Erstmal Forensik, dann trennst du erstmal, oder wir haben, das nennt sich dann Triage, also wie auch bei, wenn dir jetzt im Krieg was abfällt oder so, eine Triage verbinden. Erstmal die wichtigsten Systeme von dem Autohaus erstmal abgekapselt, gesondert gestellt, dass da nichts irgendwie mehr am Netz dran ist. Natürlich geht dann dein DMS nicht, du kannst keine Autos verkaufen, kannst keine Autos bestellen.
Ja.
Irrelevant in dem Moment. Und dann haben wir angefangen, unsere Software auf alle Laptops und Server auszurollen, innerhalb von 3 Tagen. Und dann können wir dort so, das nennt sich Threat Hunting, klingt komisch, ist eigentlich im Endeffekt, du suchst nach bestimmten Dateien, Namen und Endungen und Verhaltensweisen automatisiert auf allen Geräten, ob irgendwo da was Spanisch dir vorkommt.
Okay.
Das machen wir eigentlich dann. Und das können wir aber, anstatt an jedes Gerät ranzugehen und das manuell zu gucken, können wir das per Befehl auf alle gleichzeitig quasi in 5 Minuten ausrollen. Und damit sind die Forensikaufwände wieder viel, viel geringer. Und das haben wir dann gemacht und dann haben wir alle Verbindungen nach draußen gekappt. Das musst du dir vorstellen, wir haben alle Verbindungen nach draußen gekappt, die das Autohaus so hatte an Verbindungen. Klar, ging wieder mal was nicht und so, aber das ist in dem Moment, musst du wirklich gucken, was ist das Wichtigste. Dann haben wir alle Passwörter rotiert von allen Mitarbeitern. Multifaktor-Authentifizierung, also immer zusammen mit dem Autohaus, natürlich mit der IT von dem Autohaus.
Ja.
Und haben es so eigentlich geschafft, die Hacker auszusperren.
Crazy.
Okay, das heißt, die konnten nicht weiter agieren?
Die konnten nicht weiter agieren, die konnten nicht verschlüsseln. Die Daten sind im Darknet, das ist halt vorbei so.
Ja.
Aber wir haben es zumindest geschafft, größeren Schaden abzuwenden. So.
So crazy, Alter. Wie kann man sich so eine Hackergruppe vorstellen? Für mich sind das so Typen, die sitzen irgendwo mit ihren Hoodies in ihrem Keller. Und dann hacken die so.
Also Akira-Gruppe ist ein Nation-State-Actor bezahlt von Russland.
Sag gerade zum Kopf.
Also, das ist eine Hackergruppe, die ist von Russland bezahlt. Das sind Nation-State-Actor, das quasi sie hacken für, oder also nee, die sind sogar, glaube ich, Ransomware-as-a-Service-Gruppe. Das heißt, also diese Ransomware-Verschlüsselungsangriffe bieten die as-a-Service an. Du kannst die so buchen. So wie halt Carsharing-as-a-Service oder sowas. Ne? So bieten die das an. Dann kannst du die mieten und die gehen dann auf ein Ziel los. Und die haben, wie sind wie ein Unternehmen aufgebaut. Du hast dort einen Manager, dann hast du Weaponization Specialist oder Intrusion Specialist, die sind darauf spezialisiert, in etwas einzudringen. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Dann hast du Data Exfiltration Specialist, die sorgen dafür, dass die Daten nicht erkannt werden, dass du gerade irgendwas Malicious da exfiltrierst und sowas. Ja. Haben die für jeden, sag ich mal, richtige Jobs, die werden auch ordentlich gehired, super bezahlt und sowas, ne? Und die das sind absolute Spezialisten.
Okay, krass. Kennen die sich? Das klingt wie eine Firma. Hockst dann neben Schorsch und sagst, hey, Schorsch, heute gehen wir beim...
Ist dezentralisiert, klar, und anonymisiert.
Das heißt, das wäre nämlich, auf das wollte ich nämlich raus.
Ja.
Die in der Firma, also wenn die sich ja untereinander die Identitäten kennen würden, bräuchte ich ja bloß einen und könnte schon also ist es alles, das sind alles nur Nummern. Die wissen auch untereinander. Die Firma funktioniert nur mit Nummern sozusagen.
Ja, also im absoluten Profibereich ist das so. Du siehst es auch, wenn jetzt mal BKA oder Europol, Interpol jemanden hochnimmt, dann hast du immer so 1, 2, 3 Hacker von so einer Gang, die irgendwie durch Blödsinn doch mal eine Mail miteinander so geschrieben haben und hochgehen. Aber weiter geht's dann nicht. Und dann kommt bei der Hydra der nächste Kopf nach und dann wird es wieder besetzt. So. Also.
Krass, Alter. Und ich kann das... Okay, klar, ich meine, in keinem Darknet kann man ja theoretisch auch ganz, ganz viele Sachen einfach buchen, schon immer so ein Thema für sich.
Ja.
Das heißt, über solche Foren machen die es. Und du sagst jetzt in Russland, sind es Firmen oder ist das, wie darf man sich das vorstellen? Ist es was, dass man sagt, Conspiracy-mäßig, pass auf, okay, wir wollen aktiv irgendwelche Wirtschaftszweige schädigen, um mit und long-term das ist tatsächlich
so. Ja, also zum Beispiel, es gibt so ein Autohaus, das musste neu gegründet werden, in Hamburg war das, glaube ich, gibt es auch, war relativ groß in der Presse bei euch. Ja. Die wurden, das haben die später rausgekriegt, die wurden angegriffen, ich habe mit dem Chef geredet, so, oder IT-Leiter geredet, und die wurden angegriffen, weil die Kampfjets der Bundeswehr, die Tornados, haben die betankt irgendwie oder haben die aufs Flugfeld gezogen. Ja. Und damit waren die im Visier, weil die da quasi mit eingegriffen haben in den Krieg und waren sofort mit dran quasi.
Das ist krass.
Ja. Das ist eigentlich ein Cyberwar, wenn du so willst, zwischen den Nationen. So.
Ist das, wenn du jetzt, nimmst du das jetzt als Spezialist, nimmst du wahr, dass jetzt aktuell, Weltpolitik machen wir nicht auf das Thema, aber nimmst du wahr, dass da, also dass auf der Ebene jetzt gerade auch viel gekämpft wird? Ich nehme nichts wahr.
Ist safe. Es ist geisteskrank, was da unterwegs ist.
Ja?
Ja, ja, ja. Also,
das ist schon verrückt.
Die Geheimdienste untereinander, dann hast du ja mittlerweile halt wirklich, zum Beispiel im Iran gab es auch vorher einen krassen Blackout, hat CIA dort Blackout verursacht. Internet, 90% vom Internet abgeschalten quasi durch einen Angriff, Cyberangriff. Ne? Also das sind extrem krasse Missionen, die da durchgeführt werden im Cyberbereich. Weiß nicht, ob ihr das bei von den Pager mitbekommen habt, so ein bisschen Hardwareangriff auch mal. Da wurde, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Hamas oder Hezbollah, wurde ein Bauteil verbaut durch israelischen Geheimdienst, der explodiert ist.
Doch.
Und da sind 1000 Funkgeräte oder so auf einmal hochgegangen. Ja.
Doch, das habe ich gehört. Ja, stimmt. Ja. Aber ich dachte, das ist auch Conspiracy.
Nee. Das Cyberwar ist, glaube ich, der... Kriegt man halt nicht so mit, wenn man nicht drin ist.
Oh, nee, ja, man versteht viele Signale wahrscheinlich. Die nimmt die nicht wahr.
Ja, und ich glaube auch, das Thema ist halt sehr, sehr technisch oder kann sehr technisch sein.
Ja.
Und deshalb haben wahrscheinlich auch viele Leute keine Lust, sich da tiefer rein zu
wollen. Ja. Ist so. Was ja für uns jetzt, sag ich mal, was ein Mehrwert auch für die Zuschauer und sowas, ne, am Ende bietet, ist, wie kann ich mich schützen?
Ja.
Und B, das wäre mir jetzt ein wichtiges Thema auch und dir auch. Wir sind alle in Social Media unterwegs.
Ja.
Wo liegen da die Fallen?
Ja.
Und wo gehen die Daten alle hin? Und vor allem für mich jetzt so als Papa, ich mach das nicht, aber ich hab meinen Kleinen schon auch ein paar Mal gepostet. Ich versuche Dinge zu verpixeln. Sagen wir mal im weitesten Sinne Do's und Don'ts. Ja. Einfach mal ein bisschen, wenn du es schaffen würdest, uns mal so ein bisschen die Augen zu öffnen. Das würde mich interessieren.
Aber Triggerwarnung hier, ne? Also jetzt kommt Triggerwarnung.
Muss davor auf gerne, die Toilette.
Ja. Ja. Gerne auch die Triggerwarnung. Vielleicht an der Stelle für den Live-Chat. Ihr habt es gehört, wir sind ein bisschen zeitlich, sind wir unter Druck. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir können gerne mal einen Teil 2 machen, wo wir dann
safe.
True Crime.
Safe.
Genau. Bei dir?
Kommt ihr zu mir?
Ja, können wir gerne.
Dann machen wir Teil 2 und dann post ihr mit, ja.
Dann können wir ein bisschen tiefer in 2, 3 andere Themen, weil ich merke jetzt, Alter, das nimmt ja gar kein Ende.
Ja, sorry. Also ich glaube, auch meine Geschichte hätten wir vielleicht ein bisschen kürzer oder sowas.
Nein, ich habe zu viel gelabert, Alter.
Alter, ich baue die ganze Zeit.
Ich feiere es komplett.
Wie so eine Erika im Blumengeschäft bin ich. Alter.
So, Anke ist wieder da.
Okay, also, ich würde vorgehen, Kinder, Thema Kinder und ja, Social Media.
Ganz wichtig.
Dann was hab ich wieder.
Was grundsätzlich, was passiert mit den Daten? Wie kann ich mich schützen?
Genau,
und
genau.
Dann aber, was sind tatsächlich, wo liegen denn die Risiken? Was passiert denn wirklich?
Genau.
Augen öffnen.
Okay, gut. Dann fangen wir mit dem krassesten an. Das ist Kinder, das Thema Kinder. Ja. Ich sag mal so, bis vorletztes Jahr war das unschön, weil irgendwelche Perversen haben drunter geschrieben und sowas, ne? Und haben gesagt, oh geil, 7-Jährige und so. Mhm. Ne? Also schon widerlich. Okay, jetzt, dieses Jahr, sind über 7000 AI-Kinder schon aufgetaucht im Behördenkreis. Das heißt, sie nehmen ein Foto von deinem Kind, ja, was du hochgeladen hast, packen das in eine AI-Plattform rein,
ja,
und die erstellt dann auf Basis deines Kindes Nacktvideos, Kinderpornografie und alles, was sie sich an perversen, kranken Scheiß vorstellen können. Digger. Und das ist es, ohne Mist, kommt auch ein Reel dazu, habe ich Gänsehaut bekommen, wo ich das halt selber recherchiert habe und gesehen, also nicht gesehen, aber halt so mitbekommen habe, wie krass das ist und wie absolut widerlich das ist. Also, oh, das schüttelt mich extrem. So, also. Und deshalb, also wirklich meine Empfehlung, macht's nicht. Fotos von euren Kindern gehören ins Fotoalbum.
Ja.
Von mir aus auf dem Drive, auf dem geschützten, den ihr habt, wo ihr das irgendwie macht. Aber nicht auf Social Media.
Aber, also, damit's auch so für ich glaube, was die Leute auch interessiert, ab wann ist es denn gefährlich? Also ist es jetzt die Leute, die öffentlich irgendwie einen Social-Media-Account haben, die da irgendwie Bilder posten, ist es, wenn ich, was weiß ich, nur einen Privat-Account habe, da poste ich für meine 10 Follower das Bild.
Also wenn du, es kommt auf deine eigene IT-Hygiene an. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du 100% sicherstellen kannst, dass nur die Audience das sieht, enge Freunde, Familie, und sich da keiner reinsneakt, auch von deinen Familienangehörigen, ne? Also manchmal, du weißt ja auch nicht, ne?
Ja. Ja, ja.
Shared mal so ein Foto. Ja, die Oma, ja, shared mal so ein Foto. Cool in ihrer Story und sowas, ne? Also da muss wirklich sehr, sehr viel stimmen und auch die gesamte Familie sensibilisiert sein, dass das zu 100% sicher ist. Ich will jetzt nicht sagen, jedes Kinderfoto, was auf Social Media ist, wird für irgendwelche AI-Pornos benutzt, ne? Das wäre absolute... Aber die Möglichkeit ist da, es ist rasant steigend. Und es ist absolut widerlich. Das kann ich dazu sagen. So.
Kranken Hurensöhne, ja, ohne Witz.
Ja. Ekelhaft.
Ja. Ey, mir fällt ein Krank.
Ja, ich kann dazu nichts sagen, weil ich komme in den Knast für das, was ich sagen möchte.
Ja.
Ne? Gut, nächstes Thema.
Geisteskrank.
2026. Nicht mehr so. Also AI schaffen mittlerweile Papillarleisten, deinen Fingerabdruck aus hochauflösenden Fotos auf Social Media rauszulesen.
Ich mach so?
Ja.
Und die haben einen Fingerabdruck.
Ja.
Hä?
Wir sind gefickt.
Ja, ja.
Wie soll denn das weitergehen?
Es könnte sehr, sehr anstrengend werden, so in Zukunft da.
Okay.
Muss auch nicht sein, wenn ihr es halt unbedingt machen wollt, macht's halt weiter. Ich würde trotzdem aufpassen. Einfach so ein bisschen, ne, so ein bisschen gucken, wie nah ist meine Hand dran, wie gut ist das Foto. Da wäre natürlich dann die Möglichkeit, gibt's sicherlich in Filter, in 4 Wochen, wer Filter baut, keine Ahnung, wo du die Hände, wo du die Fingerkuppen einfach ein bisschen verpixelst.
Ja.
Würde reichen. So, ne? Zweiter Tipp für dieses Jahr. So, dann dritter Tipp, was passiert eigentlich mit euren Daten? Die Daten, die ihr irgendwo eingibt, die gehen erstmal primär zu Data Brokern. Dann kriegt ihr natürlich immer hier diese personalisierte Werbung und werdet von irgendwo angerufen und sowas. Ja. Das ist der erste Shit. Würde ich gucken halt, dass man, da gibt's so Tools, ich will jetzt hier nichts da empfehlen, die das löschen, manche sind Schwachsinn, manche machen das wirklich, so. Und dann hast du so diesen größten Punkt, dass deine Daten und deine Kreditkartendaten und alles geleakt werden eigentlich von Shops, wo du dich angemeldet hast. Das ist, glaube ich, also selber gefischt werden oder dass solche Shops Daten verlieren, ist das Krasseste. Und dort kann ich wirklich empfehlen, nutzt so eine tokenisierte Kreditkarte. Also entweder, jetzt machen wir Werbung, aber unbezahlt, entweder Google Pay, Apple Pay oder irgend sowas, weil die, wenn du dort bezahlst, hast du niemals deine wirkliche Kreditkartennummer, die beim Händler ankommt. Sondern es wird ein einmaliger Token erstellt von deiner Kreditkartennummer und der wird dort hinterlegt. Das heißt, selbst wenn deine Daten abfließen von dem Händler, ist niemals deine echte Kreditkartennummer dabei.
Okay.
Es ist sicherer, Apple Pay und Co. zu benutzen als deine richtige Kreditkarte.
Safe. Aber zum Beispiel jetzt auch, es gibt auch Banken, die mittlerweile das anbieten, dass bei eben Revolut zum Beispiel, ja. Ich schmeiß jetzt Namen hier rein.
Da ist ja scheißegal.
Ja, ne? Also Revolut hat zum Beispiel, kriege ich auch keine Kohle immer noch nicht von euch, Kooperation könnt ihr gerne machen.
Ansage an Revolut. Ansage an Revolut. Sonst werdet ihr bald gehackt.
genau, also dort, die haben auch so eine tokenisierte Karte, die du nutzen kannst. Das ist so die Sache.
Okay.
Kreditkarte. Mach das, ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Dann E-Mail-Adresse.
Ja.
Ich sehe immer noch Leute, die haben wirklich so 3-4 E-Mail-Adressen und die werden mittlerweile alle mit Spam zugeschissen und alle mit irgendwas. Und dabei gibt es wirklich so einfache Tools. Also ich habe da letztens erst ein Reel zu gemacht. Auf dem iPhone hast du, wenn du iCloud-Nutzer bist, kannst du dir einfach so eine, da ist ein Kartoffelpflücker 62 anstatt deiner richtigen E-Mail und die wird aber weitergeleitet an deine richtige E-Mail. Ja. Das hat auch der Händler, hat niemals deine echte E-Mail. Und da gibt's tausende Anbieter davon. Das ist jetzt wirklich nur exemplarisch. Ja. Oder ihr nutzt eine 10-Minute-Mail, die löscht sich selber nach 10 Minuten, wenn du dich bloß irgendwo fix anmelden müsstest, einmal bezahlen willst. Ne? Also, das sind die zwei Sachen, glaube ich, sind die einfachsten Sachen. Wenn du sagst, okay, zu Hause ist mir noch wichtig, nimmst du eine Poststation.
Ja.
Ja, das sind so die Sachen eigentlich für normales Online-Verhalten. Mhm. Und dann kommen wir zum Passwort-Sachen. Das ist so. Und wer heute noch kein Passwort-Safe nutzt, und mir ist bewusst, Passwort-Safes können auch Schwachstellen haben, gab es jetzt auch, ne, das wären jetzt wieder Leute, die das sehen, wenn sie sagen, oh, die hatten auch eine kritische Schwachstelle. Ja, gut. Die hatten eine Schwachstelle, die waren 2 Tagen gefixt. Wenn du immer noch dein Sommer 2026 Passwort überall eingibst, ist das wesentlich schlechter als so ein Passwort-Safe, der einmal alle 5 Jahre mal eine Schwachstelle kurz hat.
Ja. Das heißt, das, was bei iPhone jetzt immer kommt, Passwort, Schlüssel, Dings und so, das wäre auch so ein Safe.
Oder genau, einfach, okay. Genau. Ja. Und das kannst du auch für die Familie machen. Wir haben das zum Beispiel für Familie eingerichtet, beziehungsweise auch für die Firma eingerichtet. Und dort kannst du automatisiert bis 100 Zeichen. Und wenn du ein 100 Zeichen generiertes Passwort hast, was du nicht mal selber kennst, was du nicht mehr eingibst und damit auch nicht mitgeschnitten werden kann,
ja,
dann bist du sehr, sehr gut unterwegs.
Okay, krass. Würdest du sagen, das ist für jemand wie mich einfach umzusetzen?
Ja.
Okay, also wirklich.
Fleißarbeit, so. Also okay, das Passwort dort drin zu speichern und sowas, ne? Und dann halt auf allen deinen Geräten so diesen Passwort-Safe zu haben. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, es kostet 6 € im Monat oder so. Also das ist wirklich so. Also ich glaube, wenn du sagst, so, was muss ich ausgeben als Privatperson, um 90% besser zu sein als alle anderen, dann ist das eine XDR. Das ist das, was früher Virenschutz war.
Mhm.
Antivirus heißt jetzt XDR. Heißt einfach Extended Detection and Response. So. Okay. Und das
also
Ganze,
der Facility
das,
Manager. Der.
Genau. Und das Ganze erkennt so ein bisschen Schwachstellen auf deinem Endgerät. Ist im Endeffekt was Microsoft Defender kostenlos ist, auch ein bisschen stärker. Also wenn man da sagt, okay, vielleicht habe ich 5 oder 10er übrig im Monat, dann gibt es das für Handy zum Beispiel. Und das kann auch so Anomalien, hey, es passiert was Komisches auf meinem Gerät, das auch erkennen.
Okay.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, das Produkt, wo ich sage, als Privatperson kannst du dir easy holen.
Mhm.
In Passwort Safe, Multifaktor-Authentifizierung und dann diese E-Mail-Adresse, Kreditkarten, Token, Sachen und sowas.
Ja.
Und dann ein bisschen Social Media Hygiene und Sachen immer patchen und dann bist du schon besser als manche Firmen, sag ich mal so.
Ich find's krass, dass diese ganzen, wie geht's dir jetzt gerade damit? Ich finde diese Tipps, die sind so einleuchtend, wenn er sagt, aber ich habe mich null damit beschäftigt. Auch nicht.
Wir können das ja vielleicht nochmal transkribieren und können da so kurz das als Stichpunkte den Leuten, wenn die wollen, mitgeben oder so.
Ja, ist geil. Ja. Das ist echt geil. Das eignet sich auch gut als Snippet zu Tipps für einfache Umsetzungen für Dullis wie mich, Alter.
Ja.
Cybersecurity für Dummies.
Ja.
Boah, geil. Ich will nochmal kurz den Bogen zurückschlagen zu dem Family-Thema. Wenn ich jetzt, wir haben die Diskussion auch immer wieder, ich bin auch nicht dafür, dass man das Gesicht zeigt und. Dann gibt's ja die Möglichkeit bei verschiedenen Schnittprogrammen, ich verpixel jetzt das Gesicht. Ist das sicher, ist das nicht sicher? Weil ich höre immer mal wieder, hey, ist das scheißegal, ob du so einen Balken drüber machst? Die gehen an deine Originaldaten, dann ist der Balken weg.
Ja, es kommt immer drauf an, so, ne? Also es kommt darauf an, mit was es gemacht ist.
Mhm.
Da muss ich ja sagen, müsste ich jetzt einen Cutter fragen, was safe ist und was nicht safe ist. Weil ich weiß zum Beispiel, bei den Epstein-Files konntest du am Anfang das kopieren und konntest im Hintergrund die Buchstaben alles Cleartext copy-pasten. So.
Auf das spiele ich nämlich an, das habe ich nämlich auch mal gelesen. Ja.
Genau, so da muss ich auch sagen, muss ich passen, weiß ich jetzt nicht, weil ich es noch nie gebraucht habe, so mit dem Verpixeln. Da müsste ich auch einen Cutter fragen, aber das können wir vielleicht nachliefern.
Nee, kein Stress. Wir machen ja einen Teil 2, haben wir gesagt. Schon mal gut. Da müssen wir deeper rein auch in einzelne Themen. Ich merke das schon. Es ist aber auch relevant. Also der Tipp, ich meine, ich finde auch, es zeigen ganz, ganz viele, und das soll jetzt auch niemanden verurteilen, es zeigen ganz, ganz viele ihre Kinder im Internet. Wir machen das nicht, also das Gesicht nicht, wenn es mal vorkommt, okay, keine Ahnung, keiner ist perfekt. Wahrscheinlich ist die sicherste Variante, du zeigst gar nichts.
Ja,
das ist wahrscheinlich das Sicherste.
Ja, ja. Kleiner Kreis. Enge Freunde, wo du bloß was suchen willst. Und dann halt wirklich, also dann musst du wirklich mal mit deinen Verwandten reden, so. Ne? Also mit Tante Erna und sowas.
Kann schon mal so ein Gefühl dafür geben von diesen ganzen Accounts und auch große Influencerinnen, die ja vielen, oder InfluencerInnen, so wollte ich sagen.
Ja, ja.
Nicht, dass es jetzt, die viel ihre Kinder zeigen, kann man da irgendwie so sagen, wie viel von diesen Bildern tatsächlich dann auch abgegriffen werden und irgendwo hingeschickt werden? Du kannst auch dieses Kind, also du findest ja alles über die Eltern raus. Und wenn du weißt, wie das Kind aussieht, kannst du ja auch am Straßenrand anhalten, rausrufen und sagen, du pass auf, ich bin da so und so. Dein Papa, der ist ja gerade da und da, der hat gesagt, ich soll dich abholen.
Ja.
Nee, Papa hat gesagt, ich darf nicht mitfahren. Ja. Aber Papa ist ja gerade beim Hautarzt. Ja. Er kann nicht. Er hat mich angerufen, ich weiß, du bist der so und so. Ihr macht heute das und das, weil es morgens schon in der Story war.
Ja, also die Möglichkeit ist definitiv da. Was ich sagen, also die Zahl, die ich halt habe, sind von diesen Pornos über 7000 bisher dieses Jahr.
Ja.
Also das ist, und Hellziffer, ne? Du musst ja mal sehen, wie hoch ist die Dunkelziffer, die du nicht erwischst, die du nicht siehst. So, ne? Und ich weiß nicht, ob jetzt das aktiv so im Kidnapping-Bereich oder sowas, das ist, glaube ich, eine sehr starke Verknüpfung jetzt von digitalen oder Ausspähung da im digitalen Bereich und dann Umsetzung in die Realität.
Ja.
Glaube ich nicht, dass das der größte Threat ist. Also okay. nicht das größte Risiko. Ja. Aber viable ist es auf jeden Fall und man sollte sich darüber definitiv Gedanken machen.
Ja, klar, aber meistens ist ja so, keine Ahnung, teuflische Eichhörner, so wie du sagst, ich wäre in meinem Leben nicht auf diese KI-Pornografie gekommen.
Ja, es ist geisteskrank, hätte ich auch nicht gedacht.
Das findet in meinem Kopf gar nicht statt. Aber Bilder verschickst du gleich, überleg mal.
Ja.
Gerade so ein Foto, jetzt hat er, sagen wir mal, der hätte Ausschlag im Intimbereich.
Ja.
Jetzt fragst du deine Tante, die ist Ärztin.
Ja.
Schickst dir das Foto.
Ja.
Und sagst, hey, was ist das?
Ja.
Zack, Schniedelbild. Mhm. So. Voll krank, Alter. Dann
Und also auch so ein Deepfake zu erstellen, ne? Ich habe ein Deepfake erstellt von meinem Cutter jetzt beim letzten Mal. Kommt auch ein Reel dazu, lass ich dem tanzen in so einem Kleid. Irgendwie. Okay. Ich habe einfach so aus, wo er jetzt sitzt, so aus der Entfernung, einfach fix bloß mit dem iPhone, also wie wenn dich jemand auf einem Café fotografiert oder sowas. Zack. Und dann dazu kurze Aufnahme aus seinen Social Media Videos, 10 Sekunden Stimmaufnahme. Perfektes Deepfake in einer halben Stunde.
Ja. Das heißt, wenn wir zu dir kommen, könnten wir von uns ein Deepfake-Video aufnehmen.
Wir machen ein Deepfake-Video.
Wir gehen mal damit in die Praxis.
Ja, machen wir.
Boah, mich triggert das jetzt gerade. Wir haben gesagt, wir machen nicht so lang.
Ja.
Zack, 2,5 Stunden.
Easy. Das aber hätten, ein Thema, also mit euch hätte ich euch nochmal 2,5 Stunden irgendwie labern können.
Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, Freunde. Für mich gibt es jetzt erstmal ein Ding, was vor allem steht. Vielen lieben Dank. Danke für die ganzen Insights. Es war mega interessant. Offene Fragen für mich sind geblieben. Wie tief kann ich in diesem Schlamm dieser abgefuckten Wichser graben? Was machen die? Also True Crime, sein Vater.
Ja, ja.
Dann das Ganze in die Praxis holen. Wie sieht es dann aus? Und wie? Was waren so noch so spannende Fälle von dir?
Ja.
Das haben wir so ein bisschen übersprungen. Aber ist ja gar nicht so schlecht. Du hast schon angerissen, so 2-3 Sachen.
Ja,
ne?
Ja.
Ich glaube, dann im nächsten Mal mit reinzugehen, wäre sehr, sehr geil. Und ich weiß nicht, für dich?
Also tatsächlich noch so dieses Ding jetzt gerade für uns, für so Leute, wo so Social Media und so machen, was es vielleicht da noch für Sachen gibt, worauf man achten muss oder wie man sich auch irgendwie doch noch absichern kann in irgendwelcher Art und Weise. Und tatsächlich sonst auch, was der Simon gesagt hat, so spannende Fälle, sowas finde ich ja ganz geil. So. Ja.
Also das
reale Geschichten.
Ich glaube, das Influencer-Thema müssen wir auch safe nochmal aufmachen irgendwann. Aber das ist zum Beispiel Save the Dogs auf Social Media, der hat auch über 1 Million Follower. Ist auch ein Kunde jetzt von uns.
Okay.
Er wurde auch gehackt, sein Instagram-Konto übernommen und er lebt eigentlich nur von Spenden. Also auch geistgestörter Scheiß. Und er kriegt Spenden, um Hunde zu retten.
Ja.
Und das nutzen jetzt Angreifer aus, um sich selber die Taschen voll zu machen und so. Ne? Also und es war dann halt zu spät, dann können wir auch nichts mehr machen, dann sind wir an Meta, dass sie das Konto dem zurückgeben. Ja. Die machen seit Wochen nichts so. Ne? Deshalb eigentlich, Prävention ist das Wichtigste. Also das kann man so als Baseline setzen. Und wie man die Prävention genau macht, mit XDR und dies und das, ja, das machen wir, wenn ihr bei mir sind, machen wir alle eure Geräte, tun wir einmal alles installieren, zeige ich euch das, nehmen wir noch einen Mitarbeiter von mir mit, ja, und der richtet das alles ein, dann gucken wir mal, was man alles sieht und sowas. Also jetzt nicht eure Privatsachen, sondern so Security-mäßig.
Gut zurückgerudert, ich bin ein krankes Schwein. Bei mir findest du ganz, alles ganz viele gut. Schlamme.
Alles gut. Das machen wir nicht auf, das Thema.
Geil.
Richtig geil.
Ende. Wie macht man so ein Ende?
Fabian Brust, vielen lieben Dank. Cybercorp der Vergeltung aus der Schweiz. Wir fahren auf jeden Fall nochmal hin. Wir haben so ein Outro noch nie gemacht. Das letzte Wort gehört immer dem Gast, oder?
Ja.
Es war mega spannend, mit euch zu reden. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Und ja, 100%. Halb die beiden auf jeden Fall. Die haben es mega verdient. Sind zwei mega süße.
Danke. Check gerne in der Beschreibung aus. Tag Teddy bei Instagram, bei YouTube wahrscheinlich auch. Tag Teddy.
Teddy Real.
Alles Weitere, ich denke, auf allen Plattformen wird auch dieser Podcast wieder zur Verfügung stehen. Danke, Martin. Jetzt hatte ich doch das letzte Wort, deswegen sagst du jetzt tschüss.
Ciao, Kakao.
Ciao.